Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Mit Klaus Bogatzki, der einen wunderschönen guten Morgen sagt. Und erst einmal einer kleinen Quizfrage. Was ist des Menschen größtes Organ? Es ist nicht das Herz und nicht die Leber, es ist nicht die Lunge und auch nicht das Gehirn. Nein, unser größtes Organ ist unsere Haut, nämlich mit rund 2 Quadratmetern Fläche. Und sie ist auch ein wichtiges Sinnesorgan, sie ist Spiegel unserer Seele. Doch wie halten wir unsere Haut gesund? Was bringen teure Kosmetika? Was schützt die Haut? Was schadet ihr? Und wie können wir Hautkrankheiten vorbeugen? Heute unser Thema, also die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele. Wenn es bei Ihnen also kratzt und juckt, heute versuchen wir Ihnen dafür Tipps zu geben. Und wenn Sie immer schon mal mehr über unser größtes Organ erfahren wollten und ganz spezielle Fragen haben, rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 2254 2254, schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de oder diskutieren Sie mit bei Facebook und Twitter. Jael Adler ist heute unser Gast, natürlich Hautärztin. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Frau Adler, Sie verstehen sich als Hautdetektivin. Was meinen Sie damit genau?
Es ist so, dass wir an der Haut Spuren sehen und wir versuchen sie zu lesen, wir Hautärzte. Und anhand dieser charakteristischen Symptome, die wir finden, versuchen wir natürlich die Ursache herauszusuchen. Und das ist wie eine Detektivarbeit. Also zum Beispiel, was sagen uns Bläschen auf einer Rötung? Und wir denken dann, aha, das könnte ein Herpes sein. Und manchmal führen uns diese Spuren auch ins Tiefe, in das Innere des Körpers, zu unseren Organen, zum Darm, zur Seele.
Ich muss jetzt mal ganz offen gestehen, in der Vorbereitung auf unser Gespräch und die Sendung heute, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die Haut in Verbindung mit dem Wort Organ zu bringen. Für mich war das immer selbstverständlich. Vielleicht habe ich aber auch in Biologie genannt, da habe ich nicht genug aufgepasst. Ich hätte immer gedacht, Organe, das sind eben Leber, Lunge, Herz und Nieren und so weiter. Die Haut ist also genauso ein Organ wie das Herz?
Ja, es ist unser Hüllorgan, aber es ist ein auch gleichzeitig sehr vernetztes Organ. Es spricht mit allem in uns und auch mit unserer Umwelt. Und genauso wie andere Organe bringt es Leistungen für uns. Also es ist zum Beispiel unsere Klimaanlage. Es ist ein Sinnesorgan, weil wir sehr viele Spürnerven haben. Aber es ist eben auch ein Organ, das Hormone produziert. Und zwar die meisten, zum Beispiel im Vergleich zu allen anderen Organen. Etwa 30 verschiedene Botenstoffe und Hormone produziert die Haut für sich selber und für unseren Körper.
Was heißt Haut als Spiegel unserer Seele?
Haut als Spiegel unserer Seele, das wird eigentlich jeder wahrscheinlich aus seinem eigenen Leben schon erfahren haben. Wenn es uns schlecht geht, dann haben wir oft Hautirritationen, Juckreiz, Rötungen, Pickel. Wenn es uns gut geht, wenn wir verliebt sind, dann glühen wir, dann sind wir rosig, dann sind wir saftig. Auch wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten und ich bin vielleicht gestresst, kriege ich rote, hektische Flecken oder ich erschrecke sie mit etwas, dann werden sie vor Schreck ganz blass. Und wenn ich was Gemeines sage, dann werden sie rot und wütend. Also wir sehen sehr, sehr schnell unsere direkten Emotionen an der Haut und das ist auch ein wichtiges Kommunikationsmittel. Und gleichzeitig verrät es auch etwas über unseren dauerhaften seelischen Zustand, wer zum Beispiel unter chronischem Stress leidet.
Sie sind seit fast 20 Jahren Hautärztin. Die Bild-Zeitung hat Sie mal als Hautpäpstin bezeichnet.
Oh, wirklich?
Ja, wenn Sie einem Menschen begegnen, gucken Sie da zuallererst auf seine Haut?
Also ich bin eigentlich ein Mensch, der einen Menschen als Ganzes sieht. Also ich betrachte sowohl als Ärztin als auch als Privatperson Menschen ganzheitlich. Und ich halte mich nicht an Details auf. Es sei denn, jemand fordert mich auf und sagt mir, guck dir doch mal den Fleck an. Aber ansonsten gucke ich, wie wirkt der Mensch, wie kommuniziert er mit mir, was gehen für Schwingungen aus. Und sicherlich, wie alle anderen Menschen auch, beachte ich ganz unbewusst, ob ich den riechen kann. Also ob die Biochemie auch stimmt.
Das müssen wir jetzt mal erklären mit dem Riechen. Also unsere Haut riecht.
Ja,
unsere Haut dünstet aus.
Ja, natürlich gibt es auch manchmal unschöne Gerüche, das wissen wir auch alle, gerade wenn man auch Synthetikkleidung zum Beispiel trägt. Aber auch Menschen, die sich zum Beispiel zu viel waschen, die zerstören ihren Säureschutzmantel und plötzlich gehen die Bakterien weg, die uns eigentlich gut riechen lassen, weil die lieben sauer, unsere Schutzbakterien, unsere Türsteherbakterien. Und wenn wir dann so eine aggressive alkalische Seife nehmen, dann zerstören wir unseren Säureschutzmantel und der pH-Wert wird von, sagen wir, pH 5 auf pH 9 raufgeknallt.
Was ist pH-Wert?
pH-Wert genau, ist der Säurewert, den wir auf der Haut haben. Das kennen Sie, also neutral, pH-neutral ist das Wasser, das hat pH 7 und unsere Haut zum Beispiel hat den pH 4,8 bis 5,3. Die Vagina hat einen pH-Wert von um die pH 4 oder auch 3,8. Und Batteriesäure pH 1 und unser Magen 1,5. Also das heißt, wir sehen, unser Körper benutzt Säure, um Abwehr zu betreiben, sozusagen das erste Schutzschild. Und wenn wir das kaputt machen, dann zerstören wir diesen pH-Wert samt der lieben Bakterien und dann vermehren sich Erreger wie Pilze, krankmachende Bakterien, Viren und Bakterien, die uns übel riechen lassen.
Heißt das jetzt möglichst wenig waschen, möglichst wenig unter die Dusche, möglichst wenig in die Badewanne?
Es wäre eben schön, wenn man die Haut ein bisschen mehr in Ruhe lassen könnte, weil wir doch zu viel manipulieren und uns in so einem Hygienewahn befinden. Sie müssen sich vorstellen, die Haut denkt eigentlich, sie lebt noch in der Steinzeit. Evolutiv ist sie da auch noch. Und damals sind wir ja sehr gut damit ausgekommen, ab und zu mal Wasserkontakt zu haben, wenn es mal gerade einen See gab oder einen Fluss. Dann sind wir reingesprungen, haben den groben Schmutz abgespült und dann ging es ab in den Tag. Da kannte die Natur noch keine Seifen und Reinigungsmittel und damit kommt die Haut eigentlich klar. Jetzt leben wir nicht mehr in der Steinzeit, jetzt will man ein moderner Mensch sein. Bitteschön, kann man auch, aber dann wäre ein Kompromiss ganz empfehlenswert, zum Beispiel, wie ich das mache. Ich hoffe, Sie halten das geruchlich hier auch aus im Studio mit mir, dass Sie einfach mit Wasser duschen. Das können Sie auch einmal am Tag machen, aber eben nicht so viel Waschsubstanz verwenden. Und wenn überhaupt Sie das wollen, dann vielleicht nur in den schwitzigen Stellen und da dann eine saure Waschsubstanz nehmen. Das nennt man heutzutage Sindet. Und da etwas nehmen, was die Haut nicht noch zusätzlich reizt. Also ohne Duftstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, keine Glitzerpartikel. Also weniger ist mehr bei der Hautpflege, ist ein absolut wichtiges Ziel.
Welche Seife wäre das denn dann?
Naja, ich will jetzt gar keine Firmennamen nennen, aber man nennt es Sindet und die gibt es im Bioladen Sindet. Genauso wie in der Apotheke.
Sindet.
Sindet. Synthetisches Detergens zum Beispiel oder synthetische Tenside.
Aber wenn ich jetzt, also ich muss gestehen, ich bade, ich dusche nicht so gern, ich lege mich in die Badewanne, dann tue ich immer so ein Badezuwatz, so ein Erkältungsbad ist das, also so Tröpfchen rein. Wie wirken die? Sind die gut oder schlecht?
Na, das sind so ätherische Öle, die man dazu tun kann. Wenn das natürliche ätherische Öle sind und nicht synthetische, verträgt die Haut sie oft gut, aber es gibt auch Menschen mit einer Neurodermitis, die auch da reagieren. Also gerade zum Beispiel Calendula oder Ringelblume, Arnika, das sind so Substanzen, die aus der Natur kommen, aber die trotzdem hochallergen sind. Also da muss man schon vorsichtig sein, wenn man mit irgendwas experimentiert. Jetzt sehen Sie mir aber ganz hautgesund aus und anscheinend machen Sie es dann auch richtig.
Das ist die Frage, die ich hier noch auf der Liste hatte, was Sie an meiner Haut erkennen. Wenn ich jetzt also wenigstens hautgesund aussehe, dann können wir das schon mal abstreichen. Jetzt möchte ich aber erst mal wissen, warum sind Sie überhaupt Hautärztin geworden und haben sich nicht für was anderes Medizinisches entschieden?
Naja, man sucht sich ja als Mensch, wenn man die Wahl hat, immer das, was zu einem passt. Und ich bin wie andere Hautärzte ein sinnlich funktionierender also Arzt. Ne? Ich benutze gerne meine Sinne. Ich schaue gern, ich fühle gern, ich rieche auch und versuche eben anhand dieser wahrgenommenen Dinge herauszufinden, genau weil ich auch ein bisschen so ein analytisches Vorgehen mag, dann herauszufinden, was der Mensch hat. Und ich finde, die Haut als Netzwerkorgan ist eben etwas auch, wo man ganzheitlich gucken kann. Also ich fände es halt schade, nur auf die Hautoberfläche zu gucken. Ich will gerne in die Tiefe gucken. Ich will gerne gucken, fehlen dem Menschen vielleicht Mikronährstoffe, also Vitamine, Fettsäuren, Mineralien. Wenn man die dann nämlich auffüllt über eine gesunde Ernährung zum Beispiel, dann kann man die Haut gesund machen. Ich gucke auch gerne, ist die Darmflora bei den Menschen in Ordnung? Das kann man heutzutage richtig toll untersuchen auch. Und man sieht ganz oft dadurch, dass wir viele Antibiotika zu uns nehmen, Essen mit Konservierungsstoffen, dass wir Stress haben, weil wir auch viel industriell veränderte Nahrung haben, wie zum Beispiel weißes Mehl. Das gab es auch so in der Natur nicht. Da verändert sich die Zusammensetzung unserer lieben Bewohner im Darm. Und das kann ganz häufig die Haut krank machen. Nicht nur die Organe, sondern die Haut. Aber an der Haut sieht man es eben als erstes.
Das heißt, an der Haut erkenne ich auch ganz viele andere Krankheiten.
Ja, Sie erkennen an der Haut ganz oft zum Beispiel, wenn jemand Ekzeme hat, dann nimmt man ja an, dann nehme ich mal Cortisoncreme und dann geht das schon weg. Manchmal klappt das aber nicht, dann ist es nämlich gar kein klassisches Ekzem, sondern eigentlich eine Aufbaustörung der Haut, zum Beispiel, weil wir einen Zinkmangel haben. Oder wenn die Mundwinkel eingerissen sind, dann kann es ein Eisenmangel sein, ein Vitamin B12-Mangel. Manchmal hat man eine Besiedlung der Haut mit krankhaften Erregern und die will man dann vielleicht auch mal auf natürliche Weise entfernen. Und all das, also all das muss ich sozusagen in Betracht ziehen und nicht nur immer nur schmieren.
Sie haben letztes Jahr ein Sachbuch veröffentlicht, Hautnah, und damit haben Sie einen richtigen Bestseller gelandet. Das steht auf Spiegel-Bestseller und sonstigen Bestsellerlisten. In 21 Sprachen ist es mittlerweile übersetzt worden. Hat Sie das überrascht?
Also es hat mich sehr gefreut. Für mich ist natürlich die Haut das Organ meiner fachlichen Leidenschaft. Und deswegen ist es ja für mich physiologisch, dass das alle gut finden müssen eigentlich, weil ich das so denke. Das ist halt mein Kosmos. Aber natürlich freut es einen, wenn auch andere diese Leidenschaft und das Interesse dafür teilen. Es ist eben wie ein Bildschirm, auf dem unser Leben sich abspielt. Es ist so, ja, es spielt eben so auch gesellschaftlich und psychisch, genetisch, gesundheitlich eine Rolle. Und finde ich toll, dass das auch andere so sehen.
Und all diese Aspekte würden wir natürlich heute auch ganz gerne mit Ihnen diskutieren. Wenn Sie Fragen an Jael Adler, unsere Hautärztin, Sachbuch, Bestseller, Autorin, heutigen Studiogast haben, rufen Sie an. Wie halten wir unsere Haut gesund? Wie machen Sie das? Nehmen Sie teure Kosmetika? Was die bedeuten, darüber reden wir natürlich noch. Was schützt Ihre Haut? Was glauben Sie, dass sie schützt? Und was schadet ihr, was uns Jael Adler dann sagen wird? Und wie beugen Sie Hautkrankheiten vor? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 225 4224. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de oder diskutieren Sie mit bei Facebook und Twitter.
Im Gespräch.
Die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele, darüber erzählt uns heute und wird Ihre Fragen beantworten. Jael Adler, Hautärztin und Autorin eines Bestsellers namens Hautnah, der im letzten Jahr erschienen ist. Und unsere 00800 2254 2254 hat Sonja Finke angerufen aus Kleinenbruch. Guten Morgen, Frau Finke.
Guten Morgen.
Frau Finke, Ihre Frage, Ihre Anregung, Ihre Anmerkung?
Ich habe folgende Frage. Frau Dr. Adler sagte ja eben, dass 30-40% der Hormonproduktion über die Haut erfolgt. Und ich habe unter dem Auge Richtung Jochbogen immer eine gerötete Schwellung. Das sieht aus wie ein Bienenstich. Es liegen auch Wechseljahre vor und bislang konnte mir wirklich kein Arzt helfen. Also ob sie da eine Spur für mich hat.
Ja, Frau Finke, hallo. Also hallo. Es sind rund 30 Hormone, die die Haut produziert.
Ach, 30 Hormone,
nicht Prozent, ist aber gar nicht schlimm. Und das ist eine gute Frage, die Sie haben. Das haben viele Leute interessanterweise, besonders auch oft Kinder, solche kleinen Schwellungen, die so unterm Auge sind. Wenn das eine Rötung ist, kann es sein, dass da ein paar Gefäße erweitert sind. Das passt ja auch durchaus zum Lebensalter. Ne? Wir haben ja so ab 40 schon ein paar Sonnenjahre hinter uns und das lässt manchmal die Gefäße etwas weiter stehen als früher.
Aber das, also so diese Gefäßeinschlüsse oder beziehungsweise dieses, dass das aussieht wie Besenreißerchen oder sowas, das sehe ich nicht. Mhm. Das sieht wirklich aus wie ein Mückenstich.
Ja. Aber sehen Sie einen roten Punkt? Also ich kann es ja jetzt leider nicht sehen.
Nein.
Es ist immer schwierig sozusagen, die Haut anzusehen, ohne sie zu sehen. Das heißt, es ist eine hautfarbene Schwellung, die Sie haben?
Komplett genau, hautfarben. Und sagen wir mal, oben ist es dann, also in der Mitte ist es eher hell und drumherum wird es dann rötlich.
Aha, na okay, also Sie müssen sich die Haut vorstellen wie so mehrere Etagen einer Tiefgarage. Ne? Oben ist die Epidermis, sie hat keine Blutgefäße, die sieht dann auch meist ganz normal aus. Wenn sich das Ganze etwas tiefer abspielt, dann kommt schon die Lederhaut darunter. Und in der sind alle unsere Blutgefäße. Und je nachdem, wie oberflächlich oder tief die liegen, kann man sie durchschimmern sehen. Gerade wenn man da ja diese dünne Augenhaut hat und die wird leider im Laufe des Lebens auch durch Sonne dünner, aber auch, weil wir Frauen oder auch Männer Hyaluronsäure im Gewebe verlieren. Ne? Das Gewebe verliert damit gleichzeitig Feuchtigkeit. Und wenn der Östrogenspiegel bei uns Frauen dann absinkt ab der Menopause, auch dann wird die Haut etwas durchsichtiger und ein bisschen weniger stramm. Und manchmal wölbt sich dann das Innenleben nach außen, weil man auch gleichzeitig so ein Bindegewebenetz hat, was wie ein Fischernetz eigentlich das Gewebe an den Gesichtsschädel drücken soll.
Ja.
Aber so genauso wie wir auch oberflächlich Falten entwickeln, kann halt auch in der Tiefe mal sowas stattfinden. Und da kann man wahrscheinlich, also von außen wird man nicht viel ausrichten können. Manchmal kann man, wenn man eine Rötung noch sehen kann, mit dem Laser rangehen, um die Gefäße etwas zu veröden. Man kann Lymphdrainage machen. Und manchmal richtet das dann tatsächlich auch nur ein Chirurg, wenn das Gewebe wirklich quasi ausgeleiert ist. Es gibt aber Menschen, die auch einfach so, man nennt das zum Beispiel Rosazea, haben zu so Lymphödemen neigen.
Und was neigen? Was würden Sie Frau Finke denn jetzt genau raten? Soll sie mal zu einem Facharzt gehen oder gibt es irgendwelche grundsätzlichen Salben, die da helfen
können? Naja, Salben kommen eben in die untere Haut gar nicht durch. Ne? Salben sind immer nur dazu da, die obere Hautschicht, die Barriere zu reparieren oder Sonnenschutz aufzutragen. Das rate ich auf jeden Fall. Aber wenn man dann in der Tiefe was erreichen will, dann geht das eigentlich nur von innen und manchmal eben auch nur mit brachialen Methoden. Also eben mit chirurgischen oder Lasermethoden. Das kann man eben leider nicht wegcremen. Und das ist eigentlich der einzige Rat, den ich geben kann, ohne es eben jetzt leider gesehen zu haben.
Okay.
Dann Frau Finke. Ja, wir danken Ihnen, Frau Finke. Ein schönes Wochenende noch. Tschüss.
Ebenso. Tschüss.
So, jetzt haben sich für mich so zwei grundsätzliche Fragen da aufgeworfen. Frauen, Männer, haben die unterschiedliche Haut?
Ja, Männer haben natürlich mehr Männerhormone und das führt dazu, dass die Talgdrüsen ordentlich stimuliert werden. Das heißt, Männer haben häufiger, gerade in der T-Zone, also da, wo Stirn sind, Augenbrauen, Nase bis runter zum Kinn, größere Poren, mehr Fettproduktion. Und manchmal haben auch Männer verstärkt ein sogenanntes fettiges Ekzem. Das spielt sich genau in dieser T-Zone ab. Das ist dann eine Rötung und Schuppenbildung, manchmal auch Pickelchen. Und dann sind die Männer so verleitet zu denken, boah, ich habe eine trockene Haut, das ist ja ein Ekzem, das schuppt. Und dann schmieren die dann nochmal Fettcreme drauf. Dann nehmen sie den Tiegel von der Ehefrau, ne, die Fettcreme, die reichhaltige, und klatschen das drauf. Aber eigentlich ist das genau der falsche Schritt. Nämlich, es ist eigentlich eh zu viel Fett da. Und man müsste eben da eher einen Hefepilz behandeln, der sich in diesem Fett so wohlfühlt, dass der in paradiesischen Verhältnissen anfängt, Fettsäuren zu produzieren. Also er frisst das Fett, er verdaut sie und dann kommen Fettsäuren raus und die reizen die Haut und machen diese Schuppen. Das ist also ein fettiges und kein trockenes Ekzem. Und deswegen ist es sinnvoll, Ekzeme einzuteilen und den Hautarzt vielleicht dann hinzuzuziehen und zu sagen, Mensch, guck mal, die Rötung und die Schuppung ist eher in der Gesichtsmitte und nicht an den Rändern. Ist es vielleicht gar nicht Trockenheit? Also dafür sind wir dann da.
Vorhin, als Sie mich dazu brachten, kritisch über meine Angewohnheit, morgens am liebsten ein Bad zu nehmen und natürlich mit viel Seife und so, da muss ich unbedingt noch loswerden. Was ist bei Männern mit Rasierwasser?
Rasierwasser soll ja dazu dienen, die gereizte Haut nach der Rasur zu beruhigen, Bakterien zu töten, die womöglich die kleinen Haarbälg, also die Poren entzünden könnten, ne, dass man keine Eiterpickel bekommt und natürlich einen unwiderstehlichen Duft zu verleihen. Genau. Also wenn Sie die Natur fragen, ne, dann tragen Sie erstmal Bart. Der Steinzeitmann trägt Bart. Die Rasur ist schon eine Strapaze für die Haut. Wir entfernen nicht nur Haare, sondern auch die oberflächliche Hautbarriere gleich mit. Die obersten Hautschüppchen brauchen wir nämlich, um uns wie eine Gore-Tex-Membran gegen die Umwelt zu schützen.
Also ist 3-Tage-Bad zumindest dann schon gesünder für die Haut, als wenn ich mich jeden Tag rasiere?
Im Grunde ja, aber trotzdem vertragen es ja viele und ich bin ja auch kein Moralapostel, wenn Sie es gut finden.
Gott
sie sind
Dank,
ja jetzt
danke.
Auch rasiert, dann ist das alles in Ordnung. Aber angenommen, Sie kriegen doch Reizungen, Pickel, eingewachsene Haare, dann spätestens reden wir nochmal.
Genau, dann reden wir. Aber Rasierwasser ist also okay? Wenn ich mich rasiere, ist
Rasierwasser
okay?
Nein, also was mir halt missfällt als Hautärztin, sind die Duftstoffe im Rasierwasser. Die Menschen leiden zu 20% unter Kontaktallergien, also Rötung, Pickelchen, Bläschen, Juckreiz. Und der häufigste Kontaktallergiestoff ist Nickel aus dem unechten Schmuck. Und der zweithäufigste ist schon gleich Duftstoffe. Und Duftstoffe gehören einfach nicht auf die Haut. Sie haben keinen Nutzen. Außer, dass man das Produkt gerne kauft, die Industrie sich freut, weil sie mit dem unwiderstehlichen Duft jemanden zum Kauf verleitet hat. Aber für die Haut ist das nur ein Schadstoff und die reagiert dann dauerhaft mit Allergie, weil diese Allergie, wenn man sie einmal hat, kriegt man nie wieder los.
Welchen Menschen können Sie denn nicht riechen?
Abgesehen jetzt von...
Also jetzt ganz persönlich, ich spreche jetzt nicht die Hautärztin Dr. Adler an, sondern ich spreche den Menschen Jael Adler an.
Ja, ich nenne jetzt natürlich keine Namen.
Ist klar. Nein, selbstverständlich. Und Sie gucken mich jetzt auch nicht so,
nee,
so
Sie kritisch kann ich nicht an. Riechen.
Danke, ja, danke. Wir halten es weiter durch.
Aber es ist schon so, dass auch erotische Duftbotschaften zwischen Menschen ausgetauscht werden.
Ohne dass wir das
mitkriegen? Ohne dass wir das bewusst mitbekommen. Und es ist immer ganz lustig, wenn wir Frauen so in der Welt sind, sehen wir schon manchmal Männer, die ihre Achseln lüften, also die Arme hinterm Kopf verschränken, den Schritt öffnen und dann so breitbeinig vor uns sitzen. Und dann denken wir immer auf den ersten Blick, Mensch, lächerlich, was will der denn da jetzt seine Muckis zeigen und sein Gemächt?
Aber und er strömt was aus.
Er will eigentlich nur sein erotisches Duftmarketing mit uns betreiben und mal gucken, ob wir darauf abfahren. Und wenn er Schamhaare hat, Achselhaare, dann helfen die nochmal beim Verstäuben des Duftes, wie so Spreehärchen. Und wenn mir dieser Mensch gefällt, dann fange ich an, genauso kokett zurückzureagieren. Ich lüfte meine eigene Achsel, streiche mir mein Haar zurück und damit kommen meine Duftdrüsenareale auch zum Tragen. Und vielleicht klappt es ja dann zwischen uns beiden.
Aber jetzt riechen wir doch alle unterschiedlich, oder nicht?
Ja,
also das heißt, wenn Ihnen jetzt ein Mann gegenüber sitzt, riecht der doch nicht genauso wie der andere.
Richtig. Deswegen, es muss halt auch zu meinem Immunsystem passen. Es ist ja so, dass wir auch unsere Blutgruppen zum Beispiel kommunizieren. Wenn Sie Blutgruppe 0 haben, das ist der klassische Opfergeruch für Mücken. Die zeigen uns das jeden Tag, dass man eben also so eine Information auch abströmt, aber auch zum Beispiel verhindert unser Duft, dass wir uns mit Familienmitgliedern vermehren möchten. Ist natürlich nie 100%, aber Inzest zum Beispiel wird durch Duftbotschaften etwas vermindert von der Natur. Während Menschen für mich attraktiv sind, die mein eigenes Erbgut quasi in der nächsten Generation etwas aufhärten, etwas robuster machen, damit meine Nachkommen gesünder sind. Und das kann ich über die Duftbotschaften wahrnehmen. Wenn also beide Männer ein dickes Auto fahren, würde ich mich trotzdem für den entscheiden, der biochemisch passt und nicht nach Äußerlichkeiten oder sonstigen Kriterien gehen.
Jetzt ist Ihr Mann ja sowieso, der ist auch Mediziner, Zahnarzt, glaube ich. Ne? Dann müssen Sie jetzt nicht anderen Männern noch hinterher gucken. Sie haben ja auch zwei Söhne,
ja.
Ich glaube 10 und 12 oder 13 Jahre alt.
Ja.
Wenn Sie denen sowas erzählen, können die da, zumindest der Ältere, der jetzt in die Pubertät kommt, über Sexualität und Haut müssen wir natürlich auch noch gründlich reden, können die das also nachvollziehen oder haben die das von Kindesbein an schon bekommen, so wie das bei Ihnen ja war, weil Ihr Großvater schon Dermatologe war und Sie fasziniert hat?
Mein Großvater hat Bücher hinterlassen. Ich habe den persönlich leider nie kennengelernt, aber es war natürlich immer ein Thema in der Familie. Und auch die Bücher, die haben natürlich so ganz plastisch dargestellt, wie Hautkrankheiten aussehen, weil die damals noch gezeichnet worden sind. Also sozusagen alle Leitkriterien auf einem Bild. Und meine Söhne finden mich peinlich. Die finden das nicht so.
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Ja doch, also schon wieder. Und vor allem, ich bin auch Ernährungsmedizinerin und mein Mann ist Zahnarzt. Und wir reden natürlich auch viel über Ernährung und gesunde Ernährung. Und dann sagen sie, also Schlechteres kann einem als Jugendlicher nicht passieren. Ne? Papa Zahnarzt, Mama Ernährungsmedizinerin. Und wir raten ja dauernd dann zur gesunden Ernährung. Und das ist ja manchmal ein bisschen spaßarm. Also, aber die kriegen es schon mit. Und was ich ganz wichtig finde, auch für andere Eltern, dass man den Kindern nicht sagt, boah, du stinkst, wasch dich mal und nimm ein Deo, sondern, Mensch, man kann dich riechen, nimm doch mal ein bisschen Wasser, mach mal ein bisschen weg, aber nicht sozusagen, du stinkst, weil eigentlich ist der Körpergeruch des geliebten Menschen schön, man muss es nur nicht übertreiben und man soll eben auch eine, ja, nicht synthetische Kleidung tragen, aber so dieses Geruchsempfinden ist auch teilweise so ein bisschen anerzogen, so ein Kulturding.
Über Kleidung und über Ernährung und natürlich auch über Sex und Haut und Gerüche reden wir in den nächsten anderthalb Stunden selbstverständlich noch und freuen uns auf Ihre Fragen zum heutigen Thema. Die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele mit unserem Gast Jael Adler, Hautärztin in Berlin und Autorin eines Bestsellers zum Thema Haut. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de.
Im Gespräch.
Heute zur Frage, die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele. Was können wir für Sie tun? Und wir geben die Antworten mit Jael Adler, Hautärztin in Berlin, Sachbuchautorin und Frau Adler, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Sie sind auch Ratgeberin in diversen Sendungen, auch im Fernsehen. Heißt das, dass Haut so in den letzten Jahren, wenn wir daran denken, Ihr Buch ist in 21 Sprachen übersetzt worden, wie gesagt, führt die Bestsellerlisten seit Monaten an, haben wir ein neues Bewusstsein für Haut und ihre Bedeutung bekommen?
Also Haut ist, glaube ich, schon immer in der Menschheitsgeschichte ein Thema, weil sie natürlich auch unsere Alterungsprozesse widerspiegelt, Schönheit und ewige Jugend ist schon bei alten Meistern immer Thema gewesen, wie man auch die Haut darstellt. Und wir wollen alle nicht altern, wir wollen alle nicht sterben. Und auch der Schönheitswahn, der heute praktiziert wird, so zusammen mit diesem Machbarkeitswahn, man kann ja heute quasi alles kaufen und machen, denkt man, der ist einfach nur, um diese Tatsache abzuwehren, dass es halt doch mit uns irgendwann leider auch mal zu Ende geht. Und für mich ist aber, glaube ich, in meinem Buch wichtig gewesen, auch darauf hinzuweisen, was die Haut alles selber kann. Also, dass man wirklich auch stolz ist auf seine Gesundheit, auf das, was die Natur uns geschenkt hat. Und man sieht ja auch an dem Wunsch in der Ernährungsbranche, ne, vegan essen, natürlich essen, auch natürliche Kleidung. Und ich glaube, dass wir unseren Körper verstehen, ist ganz wichtig. Wir wollen alle mündig sein, wir wollen unabhängig sein und wir wollen auch nicht wegen jedem Mist gleich zum Arzt gehen. Und das ist das, was mein Ziel ist, dass alle Menschen Bescheid wissen über sich, über die Haut, über ihren Körper und was sie selber tun können.
Sascha Kostic aus Paderborn hat die 00800 2254 2254 gewählt. Einen schönen guten Morgen, Herr Kostic.
Hallo, schönen guten Morgen.
Herr Kostic, Sie sind dran. Sie dürfen Ihre Fragen stellen, Ihre Anregungen geben.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Dr. Haser.
Guten Morgen.
Ich habe Ihre Sendung mir angehört. Ich bin sehr begeistert von Ihrem Allgemeinwissen.
Danke.
Ich habe eine Frage. Ich habe selten solche intelligenten Menschen gerade gehört. ich habe eine Frage, und zwar, ich habe ADHS und mein Arzt verschreibt mir...
Herr Kostic, was genau haben Sie?
ADHS.
ADHS, hatte ich jetzt.
Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom?
Eigentlich habe ich ADHS. Das Gegenteil.
Oh.
Und der Arzt verschreibt mir, Psychiater verschreibt mir Somatropin, also konkret heißt es Genotropin. Und ich will jetzt keinen Namen von welchem Hersteller, aber ein ganz bekannter Hersteller aus Amerika. Und ich habe eine Frage, wissen Sie vielleicht, wie Somatropin, das ist ein Wachstumshormon, wie das auf die Haut wirkt? Weil Haut ist ein Bindegewebe. Besteht zu 80% aus Wasser.
Also grundsätzlich ist es so, dass wenn Sie natürlich das aus psychiatrischen oder psychischen Gründen brauchen, das ist jetzt gar nicht mein Fachgebiet, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass alles, was so in Richtung Wachstumshormone gibt, einen Aufbaueffekt im Körper hat. Das kann im Wachstum, beim Sport auch tatsächlich positive Effekte haben, aber für die Haut kann es auch bedeuten, dass man zum Beispiel eine gesteigerte Talgdrüsenaktivität hat und mehr zu Akne neigt. Wie ist es denn bei Ihnen? Vertragen Sie das Produkt? Haben Sie das Gefühl, Ihre Haut hat sich irgendwie verändert?
Ja, ich habe keine grauen Haare mehr und ich habe keine Schuppen mehr.
Ah, interessant. also ja, alles hat einen Einfluss. Jedes Hormon hat einen Einfluss. Und wenn man schafft, mit einem Hormon ein Defizit auszugleichen, dann ist es für den Körper nicht problematisch. Aber das ist gar nicht so einfach, ein Hormon in den richtigen Level zu bekommen. Das Problem ist ja oft, das sieht man auch bei Frauen, die die Pille nehmen, da gibt es immer ein Produkt und das wird allen Körpern, egal ob klein oder groß, verabreicht. Und für manche ist es dann auch zu viel und kann Nebenwirkungen haben. Ja, also das ist aber so eine ganz, ganz allgemeine Antwort, die auch nicht mehr so ganz in meinen Alltag passt. Aber wenn die Haut gesund ist und wenn sie das gut vertragen, dann ist das ja in Ordnung. Trotzdem grundsätzlich Wachstumshormone können auch bei der Haut eine Überproduktion von Fett zum Beispiel hervorrufen.
Okay.
Ja, bei mir ist es genau das Gegenteil. Also ich habe Hornhaut an den Fußsohlen sehr viel gehabt. Und seit ich das einnehme, habe ich überhaupt keine Hornhaut mehr.
Ja, großartig. Also wenn sich bei Ihnen alles regelt, vielleicht haben Sie tatsächlich einen Mangel gehabt, aber ohne Ihr Labor zu kennen und sozusagen die Vorgeschichte, ist das für mich jetzt natürlich schon eine große Herausforderung, trotz Allgemeinbildung nur sehr eingeschränkt zu beantworten.
Okay, vielen Dank, Herr Kostic. Einen schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank auch.
Danke.
Und eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de hat Iris Schminder geschrieben, die seit circa 20 Jahren an Akne
Excoriae. De jeune fille.
Gut, Sie wissen sowieso, aber jetzt kommt Ihre Frage. Durch diese Krankheit ist ein Teufelskreis an sich selbst, nicht schätzen, Stress, sozialer Meidung und wieder ein schlechter Seelenzustand entstanden. Das schmälert nicht nur die Attraktivität im Privatleben, sondern besonders auch in der Berufswelt. Und die Frage von Iris Schminde ist nun, wie oder wo kann ich Ärzte finden, die sich auf diese Kombination spezialisiert haben? Und mit welcher Therapie wäre mir zu helfen?
Also Acne Excoriae de jeune fille, das fällt natürlich jetzt wirklich in mein Fachgebiet. Das ist eine neurotische Akneform. Also Menschen haben ja manchmal Pickel oder fettige Haut und sind dazu geneigt, die auszudrücken. Und das kann aber manchmal ein Übermaß annehmen, sodass man sich richtig verletzt. Das heißt, die Verletzungen sind dann deutlicher zu sehen, als der Pickel je zu sehen gewesen ist und heilen auch nur über Wochen ab. Und man hat hässliche Krusten und Flecken und solche Pigmentstörungen, die dadurch entstehen. Also quasi wie Narben. Und das ist in der Tat sehr stigmatisierend, also genau was sie beschreibt, dass man eben, alle sehen einen an und denken, Mensch, was hat die denn da im Gesicht? Ist das womöglich ansteckend? Und man leidet auch selber sehr darunter und dann kommt man in so einen Teufelskreis, weil sozusagen man ja durch diese Selbstverletzung auch Spannungen abbaut, aber gleichzeitig sich wieder in so eine psychische Stresssituation versetzt, weil alle das jetzt sehen können. Sodass man da nicht nur die Haut behandeln darf, sondern auch sich tatsächlich um die Seele kümmern muss. Und in solchen Fällen ist die Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten sehr fruchtbar. Ein großer Anteil, also bestimmt ein Drittel der Hautpatienten hat psychische Themen. Die können von
ein Drittel?
Die können von ganz leichten Neurosen, die wir ja auch alle haben, das ist ja auch nichts Schlimmes, ist ja nicht psychiatrisch, sondern ist einfach eine Dysbalance in uns. Und wie wir mit Anforderungen umgehen, aber auf jeden Fall ist es so, dass eben wir einerseits Symptome hervorbringen, weil wir im Stress sind, aber auch andererseits, weil es uns so stresst und weil wir nicht immer die Bewältigungsmechanismen so mitbekommen haben. Und da ist immer eine Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen nötig. Ich würde Ihnen jetzt empfehlen, dass Sie einerseits zum Hautarzt gehen, um die
Frau
Haut
Schminde,
zu,
ihre Schminde.
Die Frau Schminde, genau, um ihre Haut zu beruhigen. Das kann man von außen tun, das kann man aber auch über eine gesunde Ernährung tun. Zum Beispiel mal gucken, ob ihre Mikronährstoffe im Blut in Ordnung sind. Also haben Sie einen Zinkmangel? Haben Sie einen Vitamin-D-Mangel? Haben Sie einen Eisenmangel? Wie sieht es aus mit den B-Vitaminen, mit dem Biotin, mit den Omega-3-Fettsäuren? Das ins Lot bringen, manchmal auch über Nahrungsergänzungsmittel eine Phase lang. Dann gucken, wie sieht die Verdauung aus? Also zum Beispiel, wie ist Ihre Darmflora? Man kann das molekulargenetisch heutzutage bestimmen lassen. Also genau, welche Subtypen von Bakterien leben denn da? Und sind da vielleicht einige zu viel? Und vielleicht sogar einige, die auch Depressionen fördern, zu viel? Und das kann man richten, indem man ballaststoffreiche Kost gibt oder sich aus der Apotheke ganz passend zum individuellen Darmbild Pro- oder Präbiotika kauft. Da gibt es schon ganz viele sehr gut verträgliche Produkte. Das ist quasi eine Art Imitation der Natur oder praktisch Natur in Tütchen abgefüllt. Und dann muss man die Hormone angucken, Schilddrüse. Wie sieht es aus mit den Eierstöcken? Ist da alles im Lot oder hat man vielleicht zu viele männliche Hormone? Und gucken Sie auch, dass Sie bitte nicht so viel Milch trinken, nicht so viel Weißmehl essen, kein Fastfood, nicht kiffen, vielleicht nicht rauchen. Denn das alles ist schlecht für eine gesunde Haut. Und dann on top, also da wäre dann eine Psychotherapie noch sehr hilfreich, dass man seine Energien, diese Stresssituation einfach mal an was anderem ablässt. Auch Sport hilft sehr gut, wenn Sie das regelmäßig machen, um sich ein bisschen auszupowern und nach außen abzuleiten, die Aggression, und nicht nur gegen sich selbst.
Peter Kollmann hat die 00800-2254-2254 gewählt. Einen schönen guten Morgen, Herr Kollmann.
Guten Morgen.
Morgen.
Ich wollte erstmal an dieser Stelle der Frau Adler sagen, dass ich ganz toll finde diesen Ansatz, denn ich kenne das persönlich. Ich habe noch einen weiteren Indikator für die Haut, quasi Psoriasis. Und ja, da kann ich genau ablesen, ob ich Stress habe, ob mein Immunsystem arbeitet. Also finde ich ganz toll. Sie sprechen mir ziemlich auf der Seele. Ich hätte eine Frage. Und zwar, Leiden ist übertrieben, aber ich habe, ich neige zur Schweißbildung, so relativ starken.
An welcher Stelle, Herr Kollmann?
An welcher Stelle?
Das variiert. Das ist nicht festgelegt grundsätzlich. So ganzheitlich. Es ist relativ geruchsarm, aber sehr salzhaltig. Und jetzt reizt das gerade im Sommer, hat es oft Hautreizungen zur Folge. Grundsätzlich. Und da wollte ich fragen, ob man da irgendwie gegensteuern kann, diese Aggressivität quasi ein bisschen mindern kann, ob man da Maßnahmen ergreifen kann, weil das doch dann öfter auch zu Reizungen führt.
Ja.
Okay, danke, Herr Kollmann. Und das ist natürlich jetzt auch das Thema, gleich mal über Jahreszeiten zu reden. Aber was würden Sie erstmal Herrn Kollmann und all den Menschen, die in der ähnlichen Situation sind, raten?
Ja, also Herr Kollmann, danke, dass Sie das auch erzählt haben, den Zusammenhang zwischen Psyche und Schuppenflechte oder Psoriasis. Wir wissen ja, dass die Psoriasis durchaus...
Was ist das?
Schuppenflechte.
Psoriasis heißt Schuppenflechte.
Ja, ja, genau. Das ist eine genetische Veranlagung. Es wird von Familiengeneration zu Familiengeneration weitergegeben. Aber es gibt weitere Einflussfaktoren. Und die hat Herr Kollmann auch genannt. Das ist zum Beispiel die Psyche. Aber es sind auch andere Reizsituationen, wie zum Beispiel Infekte, Stress, Operationen, Hautaustrocknung. Und es sind eben auch Zustände, also Menschen, die zum Beispiel eine gesunde ungesunde Darmflora haben oder eine Organerkrankung haben oder Medikamente nehmen müssen, zum Beispiel Beta-Blocker, bei denen verschlechtert sich auch diese Schuppenflechte. Und jetzt ist das starke Schwitzen natürlich eine weitere Diagnose. Und er hat recht, wenn die Haut durchfeuchtet ist, es kommt dann zu Reibung und vielleicht auch zu Infektneigung, weil durch diese starke Überfeuchtung der Haut sich auch Bakterien wiederum vermehren können. Da muss man nicht immer stinken, aber es kann trotzdem einen empfindlichen Menschen wie den Schuppenflechtenpatienten reizen, sodass man mehrgleisig diese Situation angehen muss. Einerseits versuchen, die Schuppenflechte in den Griff zu bekommen. Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Immer würde ich auch anfangen, was man selber tun kann, ist tatsächlich aufs Gewicht zu achten. Also wenn man schlank ist und nicht übergewichtig ist, wenn man eine gesunde Darmflora hat, wenn man viele Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Das ist eine Fettsäure, die wir zum Beispiel im Fisch haben, aber auch im Leinöl. Die haben wir heutzutage alle zu wenig, aufgrund der zivilisatorischen Ernährung auch. Wir wissen, dass Entzündungen, wenn wir Omega-3-Fettsäuren aufnehmen, unterdrückt werden. Und wenn wir zu viel Omega-6-Fettsäuren hingegen zu uns nehmen, was wir alle tun, dann werden sie aktiviert. Und die sind zum Beispiel in tierischen Produkten, in viel Fleisch enthalten. Aber auch in einigen Pflanzenölen. Also man muss die richtigen Pflanzenöle nehmen. Gutes Pflanzenöl wäre zum Beispiel Rapsöl, Leinöl, Walnussöl.
Olivenöl.
Hanfsamenöl. Olivenöl auch, nicht nur, aber das ist an sich trotzdem ein sehr gesundheitsförderliches Öl. Andere würde man dann eher nicht so gerne benutzen, einfach um nicht noch mehr Omega-6-Fettsäuren zuzufügen. Und dann, wenn wir uns die Steinzeit wieder angucken, man hatte damals einen Fettsäureanteil von Omega-3 zu Omega-6 1:1. Also Liebe zu Böse 1:1. Und die haben konkurriert. Und wenn sie ausgeglichen sind, ist das am Ende fürs Botenstoff-Entzündungssystem super. Aber heute haben wir Omega-3 zu Omega-6 im Verhältnis 1:10 oder 1:20. Also die Lieben sind zu wenig und die quasi Bösen sind zu viel. Und dadurch haben wir so viel Entzündung im Körper. Und die Schuppenflechtenpatienten profitieren davon, wenn man viel Omega-3 zuführt, dann kann sich die Schuppenflechte etwas beruhigen. Und dasselbe gilt für Vitamin D. Auch das muss im Blut schön ordentlich vorhanden sein, damit Entzündungen gar nicht so stark werden.
Und wo haben wir das wiederum, Vitamin?
Auch zum Beispiel im Fisch, ja. Aber wir bilden das auch selber in der Sonne. Man muss nur gucken, dass man da keinen Hautkrebs gibt. Und es wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen, das so zu sich zu nehmen. Also als Tablette, als Nahrungsergänzungsmittel. Da kann man vorher eine Blutentnahme machen und da weiß man genau, ob man das braucht oder nicht. Die meisten brauchen es. Und rund um Schwitzen ist ganz wichtig, nochmal da auch zu sagen, Stoffwechsel in Ordnung bringen, gucken, ob die Schilddrüse gut funktioniert, wieder, ob die Darmflora in Ordnung ist, ob genug Zink da ist, ob kein Diabetes vorliegt und so weiter. Und manche Menschen haben einfach das Problem und da kann man dann aber auch mal mit entweder Botox arbeiten, regional in den Achseln, das hilft sehr gut als Medikament, um die Schwitzneigung zu unterdrücken, oder Leitungswasser, Iontophorese, das ist so ein Schwachstrom mit so Schwämmen, die man sich dann auf die Haut auflegt und wo dann auch die Schweißdrüsenaktivität runtergeht. Oder es gibt auch Tabletten, die sozusagen gegen das vegetative Nervensystem, das da überaktiv ist, wirken, die auch durchaus gut verträglich sind. Da muss man dann mit meinem Hausarzt sprechen oder mit dem Hautarzt.
Jael Adler, heute unser Gast, Hautärztin und Bestseller-Autorin zum Thema Die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 2254 2254, schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de oder diskutieren Sie mit bei Facebook und Twitter.
Im Gespräch.
Die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele, heute unser Thema mit der Berliner Hautärztin Jael Adler. Und die 00800 2254 2254 hat Bärbel van Severen aus Luckenwalde gewählt. Guten Morgen, Frau van Severen.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen.
Ja, wie hören Sie? Sie sind dran, Frau van Severen.
Ja, folgendes. Ich bin mehrfach chronisch krank und habe unter anderem eine Rosacea und auch eine Psoriasis. Bin vor anderthalb Jahren circa auf vegane Ernährung umgestiegen und habe die Blutwerte kontrollieren lassen, alles in Ordnung. Aber die Rosacea, naja, sie hat ein bisschen nachgelassen. Gibt es was, was ich noch tun kann mit dem, ja, neben vielen anderen? Vielleicht haben Sie einen Tipp, den ich noch nicht kenne.
Okay, danke, Frau van Severen. Und jetzt, Frau Adler, Sie erklären uns erstmal,
was die Rosacea ist. Genau. Rosacea. Genau, also Rosacea, das ist eine Erkrankung, die meist hellhäutige Menschen betrifft und vor allem im Gesicht eben, also den sogenannten keltischen Hauttyp, also die sonnenempfindlichen. Und da sieht man an den Wangen rote Pickelchen, auch an der Stirn, an der Nase, manchmal am Kinn und auch erweiterte Äderchen. Und diese Hauterkrankung reagiert wahnsinnig sensibel auf alles, was in uns passiert. Und deswegen, Frau von Severin, ist es ganz richtig, was Sie sagen, den Zusammenhang mit Ihrer internistischen Situation zu erwähnen, weil Ihr Körper natürlich immer kämpft. Sie wollen in die Balance kommen und das sieht man dann an der Haut. Und wenn es Ihnen gerade schlechter geht, blüht die Haut. Und wenn es Ihnen mal besser geht, dann beruhigt sie sich wahrscheinlich.
Ja. Also ich habe es jetzt an der Erkältungswelle gemerkt. Da blühte das alles wieder auf. Da kam die Psoriasis auch wieder. Die chronischen Krankheiten, die ich so mit mir rumschleppe, die kriege ich ja nicht weg. Kann man trotzdem irgendwie der Rosacea zumindest so weit Einhalt gebieten, dass die nicht wirklich gar so zu sehen ist?
Ja, also ohne sie auch jetzt zu sehen, natürlich gibt es auch klassische Arzneimittel, die man sich vom Hautarzt verschreiben kann, die die Haut beruhigen. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass in der Rosazea-Haut viele Milben leben. Und da reagiert das Immunsystem über. Das will die bekämpfen und dadurch kriegt man auch Pickel. Und es gibt eine Creme, die den Wirkstoff Ivermectin enthält, ein Antimilbenmittel.
Ja.
Ivermectin. Und wenn man das einmal am Tag auf die Haut aufcremt, berichten die meisten Patienten, dass sich das unheimlich verbessert, das Hautbild.
Ja.
Okay, dann ganz herzlichen Dank, Frau van Severen. Und jetzt würde ich, Frau Adler, bei Ihnen doch jetzt gerne noch mal was wissen. Jahreszeiten ist ja eben in Zusammenhang angesprochen worden mit Frau van Severen. Müssen wir uns im Sommer mehr Sorgen um unsere Haut machen, als das im Winter der Fall
ist? Ja, also auch gerade Rosazea-Patienten, die zeigen das, dass wir die meisten in der Sonne eine Verschlechterung der Haut haben. Also dieser helle, keltische, empfindliche Hauttyp reagiert meist negativ auf die Sonne.
Dieser Hauttyp und andere Hauttypen reagieren
andere
dann
Hauttypen
anders.
Andere Hauttypen beruhigen sich häufig in der Sonne. Also wenn man Schuppenflechte hat, diese Leute finden das super in der Sonne. Die fahren ja ans Tote Meer, ne, und machen da UV-Lichtkuren, um die Entzündung in der Haut durch Sonne zu unterdrücken. Es gibt also Hautkrankheiten, die durch Sonne schlechter werden, wie Lupus, das ist so der Hautwolf, oder eben Rosazea. Und andere Krankheiten werden in der Sonne besser, wie die Neurodermitis und die Schuppenflechte.
Was ist Schuppenflechte genau?
Die Schuppenflechte ist eben etwas, wo die Haut mit so dicken roten Plaques reagiert, wo silberne Schuppen drauf haften. Das passiert meistens an den Ellbogen, aber auch am Po, an den Knien, am Kopf, in den Ohren. Überall da, wo man mechanische Überlastung der Haut hat oder eben auch Erreger, die es da besonders gerne mögen. Und die können diese arme Haut reizen. Und dann kommen Entzündungszellen in die Haut und dann sieht es die Außenwelt.
Zur Schuppenflechte haben wir nämlich eine E-Mail-Frage, die geschickt wurde an gespräch@deutschlandradiokultur.de. von Bettina Wagner aus Berlin. Die schreibt, bei mir begann die Schuppenflechte ziemlich zeitgleich mit den Wechseljahren. Gibt es Erfahrungen von natürlicher Hormonbehandlung und Schuppenflechte?
Die aktuellen Studien zur Schuppenflechte zeigen eher, dass es ganz toll über die Ernährung doch zu beeinflussen ist. Wichtig ist, dass man keine provozierenden Medikamente einnimmt, wie zum Beispiel Beta-Blocker. Die Schuppenflechte kommt häufiger im Laufe des Lebens erst, ist dann aber meistens nicht ganz so schwer. Und es gibt zum Beispiel eine Ernährungsform, die heißt ketogene Ernährung oder auch Zuckerfasten. Das imitiert das Fasten. Also viele Schuppenflechtenpatienten berichten, wenn die mal auf einer Fastenkur waren, dann wird die Haut wesentlich viel besser. Aber das ist etwas, was man natürlich schwer im Alltag umsetzen kann. Und ein neuer Ansatz ist, dass man komplett auf Getreide und Kohlenhydrate verzichtet oder nahezu verzichtet.
Also auch kein Brot?
Nee, kein Brot, keine Nudeln, kein Teig, kein Kuchen. Und das Ganze durchaus mal für ein paar Wochen oder Monate, sodass der Körper nicht Glucose zur Verfügung hat, sondern eine Ersatzenergieform, die Ketonkörper. Und das wird auch bei manchen internistischen Erkrankungen oder neurologischen Erkrankungen mit sehr großem Erfolg verwendet, eingesetzt. Und man hat festgestellt, dass man damit fast das Fasten imitieren kann, aber man ist eben einsatz- und lebensfähig, weil man keinen Hunger hat. Denn wenn man sich zum Beispiel von sehr viel Pflanzen, Ballaststoffen, Eiweiß und auch Fetten ernährt, wie Kokosfett oder Olivenöl mit Gemüse, dann ist man nicht hungrig. Aber man hat diese Entzündungsaktivität auch an der Haut ganz toll im Griff. Und das ist ein ganz interessanter, ganzheitlicher Ansatz.
Jetzt sind wir ja gerade in der Fastenzeit. Bringt Fasten etwas für die Haut?
Ja, also das ist genau das. Also wir haben ja festgestellt, dass wir erstens Mikronährstoffe im Blut brauchen, die im Lot sein müssen. Wir haben außerdem eine Darmflora, die gesund sein muss. Wir wollen nicht so viele industrialisierte Nahrungsmittel im Körper haben, weil die Haut verschlechtern. Und beim Fasten, ja, es ist so ein bisschen, es ist vielleicht, hört sich ein bisschen an wie Shishi, reinigt sich der Körper. Also Schlacken und sowas, da, das gibt es eigentlich nicht. Aber das sind so Sinnbilder für eben, dass man Dinge los wird, die den Körper belasten, dass man bewusst ist oder seinem Körper bewusst gegenübertritt, dass der Stoffwechsel sich beruhigt, dass die Insulinspiegel endlich mal abfallen können, dass man die nicht dauernd wieder anpusht durch Zucker und Kohlenhydrate. Und so profitiert natürlich die Haut auch von diesen Fastenzeiten.
Und wir profitieren nach den Nachrichten gleich weiterhin von Jael Adler, der Berliner Hautärztin und Sachbuchautorin zum Thema Die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 00800 2254 2254 oder schreiben Sie ein E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de.
Im Gespräch
mit Klaus Pogatzki. Ich freue mich auf Sie in der zweiten Stunde zum heutigen Thema Die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele. mit Jael Adler, Hautärztin in Berlin und Autorin des Bestsellers, der im letzten Jahr erschienen ist, Hautnah, alles über unser größtes Organ. Denn das ist die Haut in der Tat mit rund 2 Quadratmetern Fläche, aber sie ist auch ein wichtiges Sinnesorgan und sie ist eben Spiegel unserer Seele. Und uns geht es natürlich heute darum, wie wir unsere Haut gesund halten können, aber natürlich auch darum, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise zu ganz, ganz speziellen Themen, die Sie selber und Ihre Haut betreffen haben. Ich habe jetzt eine Frage, nachdem ich kurz zwischendurch auf der Toilette war. Eine Frage, die, glaube ich, wahnsinnig viele beschäftigt. Frau Adler, ist es richtig, dass ich das, so wie meine Mutter, die Kindergärtnerin war, mir das schon als kleinem Jungen beigebracht hat, mir nach dem Toilettengang die Hände wasche?
Ja, klar ist das richtig und wichtig. Ich bin zwar Anhängerin der Theorie, dass man sich nicht so viel waschen soll und mehr Wasser verwenden soll, aber nach dem Klogang auch durchaus mit einer Waschsubstanz, einer sauren Waschsubstanz, die Hände waschen, das ist schon richtig. Warum? Weil man natürlich schon so ein paar Bakterien da an die Finger bekommen kann und die will man seiner Umwelt auch nicht antun, ne? Und will man auch nicht essen unbedingt. Das heißt, nach dem Klogang, vor dem Essen wäscht man sich die Hände. Und man könnte ja auch zum Beispiel Würmer vom Po an den Fingern haben. Und wenn man die dann wieder isst, dann wird man seine Würmer nie los und verteilt sie an die Umwelt. Also Hände waschen nach dem Klo ist super. Ich empfehle aber eine ganz milde Waschsubstanz zu nehmen mit einem sauren pH-Wert, ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, nicht stark schäumend, damit man die Haut nicht immer so austrocknet. Und wenn man doch zu trockener Haut neigt, dann auch mal eincremen.
Und jetzt eine zweite Frage, auch so aus dem Alltag, wenn ich eine lange Zugfahrt habe im ICE, ich lerne da Leute kennen und die wollen vielleicht mal die Musik hören, die ich über mein iPhone höre und ich gebe denen jetzt meinen Kopfhörer. Und die haben vielleicht ihre Haare lange nicht gewaschen. Hat das für mich irgendeine Bedeutung?
Also wenn Sie eine gesunde Hautbarriere haben, wovon ich ausgehe, weil Sie sich nicht zu viel waschen, sie ist nicht zu trocken, dann schaffen Sie sich gegen deren Erreger gut zu wehren. Es ist ja auch so, wenn man Liebe macht, sich die Hände schüttelt, sich küsst, wird man ja auch nicht krank, obwohl man Millionen von Bakterien austauscht. Also außer dem psychischen Aspekt, dass sie das ekeln mag, weil jemand ungewaschene Haare hat oder so, wird Ihnen mit der gesunden Schutzbarriere nichts passieren. Die besteht aus Fetten, Bakterien und Säure.
Haut und Sexualität, was hat es damit auf sich?
Also es ist so, dass der Körper dazu gemacht ist, dass man ihn berührt. Wir haben ganz, ganz viele Sinnesrezeptoren, also Fühlsinn auf unserer Haut. Und sie schreit danach. Und wir wissen, dass man zum Beispiel durch Massage oder Liebe einen Botenstoff oder ein Hormon in dem Körper ausschüttet, der heißt Oxytocin. Und der macht Menschen entspannt, verhandlungsfähig, diplomatisch. Er bindet Menschen aneinander und er senkt das Stresshormon Cortisol, sodass man also nur positive Effekte für sein Gemüt zu erwarten hat. Und das alles wird also über die Haut gesteuert. Ansonsten ist natürlich, wenn man wirklich Sex hat, das merkt man auch, wenn man zum Beispiel lange keinen Partner hat und dann plötzlich frisch verliebt ist und wieder Sex hat, dann hat man Hormone im Körper, die die Umwelt offensichtlich wahrnimmt. Also man strahlt es dann ab und plötzlich hat man ganz viele Angebote. Das berichten Leute immer wieder. Also wir werden durch unsere Sexualität auch wiederum weiblicher als Frauen und männlicher als Männer, wenn wir Männer sind. Aber das bisschen nachteilige für manche Männer, gerade die jungen Männer, wenn sie dann anfangen, ihre erste Freundin zu haben, die verlieren dann manchmal ein bisschen mehr Kopfhaar, weil das Testosteron auch ein bisschen Haarausfall steuert.
Christel Müller hat die 00800-2254-2254 angewählt. Guten Morgen, Frau Müller.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Problem, das sind die Fingernägel. Früher hatte ich Nägel, da konnte ich Schrauben mit aufdrehen. Im Laufe der Zeit, im Laufe des Alters sind sie schwächer geworden, auch abgebrochen. Damit kann ich leben. Neuerdings allerdings schilfern sie, spalten sie sich ab und zwar quer durch den Fingernagel. Das heißt, sie sind manchmal 2 Zentimeter, also fast die Hälfte des Nagels hat sich die obere Platte abgehoben. Es setzt sich natürlich Dreck mit rein, obwohl ich zu den Garten- und Hausarbeiten meistens Handschuhe trage. Aber es sieht unmöglich aus und ich kann sie auch gar nicht sauber kriegen. Was kann man tun?
Also das ist ein häufiges Phänomen, was man im Laufe des Lebens entwickelt. Früher, als wir ganz jung waren, ne, da hatten wir eine ordentliche Fettproduktion, die geht leider im Laufe des Lebens zurück. Und natürlich so an diesen weit abgelegenen Orten wie den Nägeln, so irgendwo am Ende des Körpers, da wird diese Trockenheit besonders schnell zum Tragen kommen, weil da auch gar keine Teigdrüsen quasi mehr sind und die sind auch eingeschränkt von der Aktivität her. Und dann trocknen natürlich, wenn wir die Hände waschen, die Hände sehr, sehr schnell auch aus und mit den Händen auch die Nägel. Das heißt, wer eine trockene Haut hat, hat auch gleichzeitig trockene Nägel. Und der erste wichtige Schritt wäre zum Beispiel eine Fettsalbe auch mit Harnstoff auf die Handhaut und die Nägel aufzutragen. Außerdem wirklich Wasserkontakt zu vermeiden, weil wenn die Nägel trocken sind, die bestehen quasi aus 3 Schichten, dann kriecht das Wasser samt Seife an den offenen Enden in die Nagelplatte rein, lässt sie aufquellen und dann wird sie so spröde und dann kann eben auch sich Schmutz ablagern. Und der nächste wichtige Tipp wäre eben, die Nägel auch zu feilen und nicht zu schneiden, denn das ist wie beim Möbelpolieren, dass dann diese Mikro-Eintrittspforten ein bisschen besser verschlossen werden.
Also eine Nagelfeile ist da sehr viel sinnvoller als so
eine Schere oder ein Clipser.
Grundsätzlich, auch wenn ich damit überhaupt keine Probleme habe.
Na, wenn Sie keine Probleme haben, dann müssen Sie sich ja nicht damit quälen. Ja, aber das ist schon bei Nagelproblemen sehr, sehr gut. Also Fett und die richtige Pflege. Und dann von innen aber auch mal gucken, dass man vielleicht sich Nahrungsergänzungsmittel zuführt, die, also wenn einem Zink fehlt, ne, oder Eisen, dann hat man auch brüchige Nägel. Das kann man dann zuführen.
Okay. Das kann nur durchs Labor festgestellt werden.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch in der Apotheke Produkte, die man auch mal blind nehmen kann für eine Weile. Aber so grundsätzlich ist der Tipp, nicht zu lange blind Vitamine zuführen, weil das kann auch kontraproduktiv sein.
Okay, herzlichen Dank, Frau Müller. Und auch da gibt es jetzt wieder für mich so eine grundsätzliche Geschichte. Frau Müller hat ja Haus- und Gartenarbeit angesprochen. Was habe ich bei Haus- und Gartenarbeit? Also beginnt ja jetzt allein schon, wenn ich spüle. Ja. Soll ich mit den Händen spülen oder soll ich da lieber tatsächlich Handschuhe anziehen?
Na, sie hat ja gerade erzählt, dass sie Handschuhe trägt. Sie macht es richtig, denn natürlich ist das ständige Umgehen mit Spüli ein starker Austrockner, auch für unsere armempfindsamen Nägel. Das ist klar. Und auch beim Garten, jede mechanische Belastung ist für den Nagel zu ertragen und kann den Nagel schwächen. Also da immer die Nägel schützen. Und was auch noch ein wichtiger Tipp rund um die Nägel ist, wir haben ja ein Nagelhäutchen. Viele lassen sich das entfernen im Nagelstudio, weil sie denken, das ist kosmetisch ein Problem. Aber die Natur hat auch hier wieder sich was Tolles ausgedacht. Das Nagelhäutchen ist wie so eine Gummiverschlusslippe, ja, am Fenster, das den Eintritt Bakterien verwehrt, sodass man den Nagel bitte mit Nagelhäutchen belässt, denn das schützt den Nagel vor gefährlichen Erkrankungen.
Harry Tolksdorf hat die 00800-2254-2254 entweder gewählt oder angedrückt. Guten Morgen, Herr Tolksdorf.
Ja, guten Morgen Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Ich habe ein Problem mit Neurodermitis. Seit 25 Jahren habe ich die aber nur partiell, einmal rechts am Bein, einmal links am Bein. Ganz toll. Und der Hausarzt, der verschreibt mir dann immer schöne Sälbchen. Und die gehen dann so 2-3 Wochen, geht das nicht ganz weg, aber es ist reduziert. Und und dann ist es wieder da.
Wie Sie sagen, am Bein, wo denn am Bein?
Ja, im Unterschenkel.
Ah, okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
71.
Super. Also, mein erster wichtiger Tipp für Sie ist, dass Sie sich bitte mal Ihre Beinvenen untersuchen lassen. Denn wenn jemand an den Unterschenkeln immer wieder Hautsymptome hat, das muss gar keine klassische Neurodermitis sein. Das kann auch ein sogenanntes Stauungsekzem sein. Das sieht auch rot und schuppig und juckig aus, kommt aber daher, dass Ihre Beinvenen unter Umständen an einigen Stellen das Blut nicht mehr richtig akkurat zum Herzen zurücktransportieren, weil ein paar Klappen kaputt sind. Das heißt, es sind
Krampf. Und das weiß der Hautarzt nicht.
Der Hausarzt oder Hautarzt oder wer auch immer muss das untersuchen. Dazu muss man eine Ultraschalluntersuchung der Beinvenen machen. Ich bin ja Hautärztin und Phlebologin, also Venenärztin. Ich kenne diesen Zusammenhang sehr gut. Ich sehe das täglich. Und mit 70 ist das Risiko, dass man Krampfadern hat, schon durchaus vorhanden.
Ja, die habe ich schon seit 5-6 Jahren.
Na, da haben wir doch einen Volltreffer gelandet. Sie müssen diese Krampfadern behandeln lassen. Und wenn die behandelt sind, also zum Beispiel über eine Operation, über eine Schaumverödung oder über einen Laserdraht, den man einfach durchzieht, dann werden Ihre Stauungsekzeme abheilen. Cortison ist in dem Fall ja immer nur symptomatisch. Die Ursache liegt aber im Inneren, weil die Haut, der Stoffwechsel der Haut nicht richtig funktionieren kann. Der Fuß altert quasi innen drin und die Abwehr ist reduziert und dadurch wird die Haut krank.
Okay.
Dann noch ganz kurz, Rosea habe ich gehabt und dann hat sich das im Ohr entwickelt, sodass ich also ständig ein Jucken habe und ich nehme hier einen Tropfen Eukural und die träufle ich dann auf einen Q-Tip und dann verteile ich und dann ist das weg und nach ungefähr 2 Tagen ist es wieder da.
Genau, also Eukural ist auch ein Cortison, was Sie da verwenden. Das beruhigt grundsätzlich immer erstmal jedes Ekzem. Die Ursache, gerade bei Männern ist und auch bei 70-jährigen Männern, das Testosteron im Körper, das stimuliert die Talgdrüsen, die sie sehr reichlich im Ohr haben. Ne, man hat ja auch schön Ohrenschmalz im Ohr. Und ja, da liebt es einen Hefepilz und der frisst diesen Talg, verdaut den und die Stoffwechselprodukte sind freie Fettsäuren, die die Ohrhaut innen drin reizen und juckig machen. Also da bitte mal versuchen, mit einem Shampoo oder einem Gel gegen diesen Hefepilz vorzugehen und nicht immer mit dem Cortison und zugleich Zink und ja mal ihre B-Vitamine checken.
Okay, okay. Herr Tolksdorf, alles klar?
Ganz lieben Dank. Wiederhören.
Wir danken Ihnen, Herr Tolksdorf. Und wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie an unter der Telefonnummer 00800-2254-2254 oder schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de. Wir haben bisher gesehen und gehört, Jael Adler, die Hautärztin und Fachbuchautorin, hat bisher noch jede Frage beantworten können.
Im Gespräch.
Die Haut, unser größtes Organ und der Spiegel unserer Seele. Alle Fragen darum herum klären wir heute mit Jael Adler, Hautärztin in Berlin, Autorin eines Bestsellers zum Thema Haut. Und unsere 00800 2254 2254 hat angewählt Rita Leonhardt. Guten Morgen, Frau Leonhardt.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe eine spezielle Frage und zwar geht es um meine Enkelin. Mhm. Sie hat zwar eine Pollenallergie, aber egal, ob das Sommer oder Winter ist, sie hat im Unterricht solche nasse Hände, dass sie gar nicht weiß, wohin damit.
Mhm. Darf ich mal fragen, Frau Leonhardt, im Unterricht, weil sie da nervös ist, oder?
Nee, auch so, wenn sie die Hand geben will. Das vermeidet sie manchmal, weil ihr das unangenehm ist. Auch wir wissen das ja, aber das wäre jetzt eigentlich meine Frage.
Also es gibt, das ist eine Erkrankung, man nennt das ja Hyperhidrose und die ist einerseits durch Stresssituationen provozierbar, aber manchmal kommt es eben auch so und es ist in der Regel sehr quälend, weil man, wenn man die Hand schüttelt, ne, dann merken gleich alle, dass man da stark schwitzt, womöglich ekeln sich Menschen oder man kann den Stift nicht richtig halten, man neigt auch zu Allergien, weil die Hautbarriere durch den starken Schweiß angegriffen wird. Also das Erste, was man macht, ist, dass man einmal ausschließt, dass der Mensch innerlich eine Krankheit hat, also sprich eine Schilddrüsenüberfunktion oder irgendwas anderes, was im Stoffwechsel aus dem Lot ist. Meist findet man da nichts. Junge Leute haben das häufig, manchmal wächst es sich aus, nicht immer. Und es gibt da aber ganz gute therapeutische Ansätze, von den Krankenkassen getragen und auch eigentlich nebenwirkungsfrei ist die sogenannte Iontophorese-Behandlung. Da kann man durch so einen ganz stark schwachen Strom die Schweißdrüsenausführungsgänge verengen. Also da macht man Wasserbad zum Beispiel, ne? Und dann muss man mehrmals in der Woche machen und dann geht das Schwitzen zurück. Und diese Geräte kann man zu Hause haben. Und da muss man es später nur noch ein- oder zweimal in der Woche machen, immer nur ein paar Minuten.
Und da würde der Facharzt, also
der Hausarzt oder der Hautarzt kann das verordnen. Manchmal verlangen die Kassen, dass man das vorher ausprobiert hat. Aber das ist ein ganz gutes und bewährtes und klassisches Mittel. Auch,
Nochmal wiederholen.
Iontophorese.
Iontophorese.
Leitungswasser-Iontophorese.
Aha,
genau. Können Sie ja auch mal googeln. Ansonsten ganz bewährt sind auch die aluminiumhaltigen Antitranspirantien, also die praktisch Deos, die man aufträgt, die Aluminium enthalten, an Händen und Füßen auch bei manchen Leuten beliebt. Die müssen hochdosiert sein, müssen sie auch keine Angst haben vor irgendwelchen Aluminiumbelastungen, die wir darüber aufnehmen. Die Hautbarriere ist da sehr robust. Es kann aber die Haut doch reizen, nicht jeder verträgt das. Auch möglich ist Botulinumtoxin, also das, was man aus der Faltenbehandlung kennt. Das kann man sehr, sehr gut gegen starkes Schwitzen verwenden und spritzt das in die Haut. Das ist zwar schmerzhaft, aber man kann mit einer Betäubungscreme zum Beispiel arbeiten und dann ist immerhin für ein paar Monate Ruhe. Auch das kann man bei Extremfällen versuchen, über die Krankenkasse zu beantragen. Manchmal muss man es selber zahlen. Was ich nicht so toll finde, ist so eine Operation, wo man die Nerven durchtrennt, die das Schwitzen verursachen. Ich finde, das hat zu viele Nebenwirkungen und da würde ich mir wünschen, dass man das als eher letzte Instanz nimmt. Manche jungen Leute nehmen auch Tabletten, die beim vegetativen Nervensystem andocken praktisch und diese Hyperaktivität für 6 Stunden ausschalten. Diese Tabletten sind relativ gut verträglich und kann man immer, wenn man gerade weiß, man möchte jetzt mal 6 Stunden trocken sein, einwerfen und nach einer halben Stunde wirken die los. Und die einzige wirklich nervige Nebenwirkung ist ein trockener Mund.
Okay, Frau Leonhardt, ganz herzlichen Dank.
Moment bitte. Und wenn Hände mal trocken sind, dann sind die so weiß und wirklich ausgetrocknet.
Ja, weil dieser Schweiß natürlich immer diese obere Hornbarriere so ramponiert und auch manchmal Pilze auftreten können. Ne? Also das ist die gequälte Haut, die Sie da sehen.
So, ganz herzlichen Dank nochmal an Rita Leonhardt. Und jetzt war das Stichwort Allergien gefallen. Ja. Wir kommen ja jetzt wieder in die Jahreszeit, Pollen, Allergien oder was auch immer. Wie hängt das mit Haut möglicherweise zusammen? Worauf haben wir da zu achten?
Viele Leute haben jetzt Heuschnupfen, die Pollen fliegen jetzt wie verrückt. Da kann man auch täglich mal in den Pollenkalender gucken. Man kann es als Allergietest checken, ob man es auch wirklich hat. Blöd ist, dass man die Basis der ganzen Sache schon quasi im Mutterleib gelegt bekommen hat. Also am besten ist es, wenn schon die schwangere Mutter auf dem Bauernhof arbeitet, den Kuhstall ausmistet, dann weiß man, dass der Nachkomme wahrscheinlich ein geringeres Allergierisiko hat. Der nächste wichtige Schritt wäre die vaginale Entbindung, weil die Bakterien, die wir durch die Vagina auf die Babyhaut bekommen, uns langfristig schützen vor Pollenallergien, vor Asthma und Neurodermitis. Wenn Kinder über Kaiserschnitt auf die Welt kommen, sollte die Hebamme ein bisschen Vaginalsekret der Mutter nehmen und aufs Baby schmieren, um das wenigstens auf diese Art dann zu gewährleisten, denn die Kaiserschnittbabys haben oft nur Hautkeime auf der Haut. Und dann ist natürlich nicht zu viel Hygiene wichtig. Also die Kinder dürfen draußen im Dreck spielen, also nicht auf dem Asphalt, sondern im Garten. Das trainiert das Immunsystem. Wichtig ist eine gesunde Darmflora, die schon durchs Stillen gelegt wird. Ja, das sind alles so Basisbausteine, die wir ganz von Anfang an haben. Und wer halt heute schon erwachsen ist oder groß ist und diese Probleme hat, der kann sein Immunsystem behandeln lassen mit Hyposensibilisierung durch den Allergologen. Er kann Vitamin D einnehmen, um die Abwehr zu verbessern. Und er kann mit Darmbakterien, Prä- und Probiotika, die Aktivität der Allergie günstig beeinflussen. Das heißt, man kann Leuten durch Kuren ihrer Darmflora eine Linderung verschaffen.
Christina Antonczek begrüßen wir nun. Guten Morgen, Frau Antonczek.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Okay, gut. Also ich wollte beisteuern, weil ich lausche jetzt Ihren Bericht und ich bin sowas von begeistert.
Okay, danke.
Und möchte einfach mal so einen Erfahrungsbericht loslassen. Ja. Ich zum Beispiel bin jetzt 66 und habe so ungefähr vor 10 Jahren damit begonnen, kaum noch zu duschen. Ja? Also bei mir ist es extrem, alle 2-3 Wochen, das reicht mir vollkommen. Und habe halt festgestellt, dass ich seitdem eine super Haut habe. Mhm. Ich muss überhaupt nichts mehr cremen. Ich hatte vorher sehr, sehr trockene Haut. Mhm. Ja? Und habe jetzt auch schon Leute im Umfeld dafür begeistern können, weil die haben, wenn sie das hörten, natürlich gedacht, oh je, was ist denn mit der los? Ne? Mhm. Ich propagiere dann den Waschlappen. Mhm. Den habe ich wieder hervorgeholt. Mhm. Und wie Sie auch vorhin schon sagten, an den Stellen, wo man dann denkt, unter den Achseln, mhm, und natürlich die Füße mal zwischendurch waschen und so, ja. Und ich sehe halt in den Haushalten, bei Frauen natürlich besonders, wenn ich da in die Badezimmer komme, dass das da aussieht wie im Drogeriegroßmarkt.
Ja. Ja.
Also ich weiß nicht, was die sich da alles kaufen und natürlich auch von der Kosmetikindustrie sehr da involviert werden, die Dinge alle auszuprobieren. Und ja, die dann mitgemacht haben und auch das Duschen reduziert haben, sind mir inzwischen sehr dankbar und sagen, super, ich habe wieder eine gute Haut. Ja, das wollte ich einfach mal
super,
so loswerden.
Also vielen
wunderbar,
Dank.
Danke, Frau Antonczek. Da geht in die Richtung bei Facebook, da schreibt Rita Hecker, das Lächerlichste, was die Kosmetikindustrie erfunden hat, ist die Nachtcreme für die Frau. Wenn man sich abends eine dicke Schicht Creme ins Gesicht schmiert, kann die Haut überhaupt nicht atmen. Ist diese Globalverurteilung korrekt, Frau Adler?
Also es ist mir sehr sympathisch, diese Globalverurteilung, denn unsere herrliche Haut hat 2 Fettquellen. Wir haben unsere Oberflächenschutzfette, die Epidermisfette, die brauchen 4 Wochen, um gebildet zu werden. Die sollte man tunlichst nicht dauernd abseifen, 5-mal am Tag mit Seife, denn sonst sind die weg, die Barriere ist löchrig. Und wir haben die Talgdrüsen, die ein wunderbares Talggemisch, ein Fettgemisch produzieren für uns. Die Natur hat das so gebastelt, dass wir im Jahr einen Talgfaden von rund 11 Kilometern herstellen. Und das ist unsere körpereigene Tages- und Nachtcreme. Und sie schützt uns vor Bakterien und Erregern, sie hält die Haut geschmeidig und keine, weder die teuren noch die billigen Industrieprodukte können diese einzigartige Fettmischung in irgendeiner Form imitieren. Aber wir sind eigentlich dumm, weil wenn wir nachts schön uns eingeteigt haben, der Teig hat sich wie Butter über unser Butterbrotgesicht gelegt und alles gepflegt. Als erstes nehmen wir unser Peeling, unsere alkoholische Lösung, unseren Gesichtsschaum und waschen das alles runter und nehmen dann eine minderwertige Creme, sei es die Tagescreme, die Nachtcreme, die Ampulle, die Augencreme. Das macht mich tatsächlich auch wütend, denn dann sitzen die Leute am nächsten Tag oder in den nächsten Wochen in der Arztpraxis und sagen, die Haut spannt so. Ist doch klar, wir machen unsere Hautbarriere kaputt. Weniger ist mehr, also nur mit Wasser das Gesicht waschen morgens und abends, selbst wenn wir ein leichtes Make-up verwenden. Wenn die Haut in Ordnung ist, dann kann die das viel besser ab, als wenn man immer diese Barriere zerstört.
Und Christine Schwarz hat eine Frage an unsere E-Mail-Adresse gespräch@deutschlandradiokultur.de gestellt. Sie leidet nämlich an einem unerträglichen Juckreiz am ganzen Körper, speziell an Händen und Füßen. Die Hände sind auch angeschwollen und sie schreibt, dieses Problem habe ich, nachdem ich wegen einer Zahnbehandlung Antibiotikum nehmen musste. Die Hausärztin hat im Blut stark erhöhte Allergiewerte festgestellt, also nach den Antibiotika. Haben Sie, Frau Adler, einen Tipp, wie ich mit dem Juckreiz umgehen kann und haben Sie eine Idee, was die Ursache ist?
Also ein Körperjuckreiz ist ein häufiges Symptom, das man sehr ernst nehmen muss. Man neigt ja dazu, immer zu sagen, naja, ist eine Allergie oder ist eine zu trockene Haut und dann schmiert man Cortison. Trotzdem ist es ganz richtig, einen Zusammenhang mit Medikamenten, Antibiotika oder einem Organleiden zu sehen und danach zu forschen. Jeder, der einen Ganzkörperjuckreiz hat, müsste im Grunde sich komplett einmal durchchecken. Habe ich einen versteckten Infekt in den Zähnen, im Darm, im Gynbereich, in der Prostata, im Darm, wo auch immer? Nehme ich Medikamente, die das womöglich auslösen? Wie ist denn mein Blut zusammengesetzt? Stimmt da alles? Wie sehen die Organe? Ist da irgendwo ein Tumor? Auch das muss man, das ist zwar sehr selten, aber das muss man alles ausschließen. Und in diesem speziellen Fall, entweder irgendwo ist noch ein versteckter Infekt in den Zähnen, der durchaus so einen Ganzkörperjuckreiz hervorrufen kann. Das Antibiotikum hat vielleicht nicht gereicht. Oder das Antibiotikum hat die Darmflora so kaputt gemacht, dass diese Dysbalance verantwortlich ist und die muss man reparieren. Und das sollte man erstmal rausfinden. Molekulargenetische Darmflora-Diagnostik kann man da machen. Also nicht so die groben Keime, sondern wirklich im Detail gucken. Gucken, ob da ein Hefepilz ist, gucken, ob ein Helicobacter pylori, also ein Magenkeim da ist. Und das dann gezielt wieder aufbauen. Und dann hat man die Chance, dass die Haut besser wird. Manche Leute haben nämlich nach dem Antibiotikum auch eine verschlechterte Abbaufunktion des Histamins. Also dieser Botenstoff, der Juckreiz macht. Und wenn die histaminabbauende Enzymsituation schlecht geworden ist im Darm durch diese Darmbehandlung mit Antibiotika, dann muss man die Darmflora aufbauen, damit man wieder das Enzym hat und das Histamin wieder gut abbauen kann. Sonst leidet man unter Juckreiz.
Sagt Jael Adler, Hautärztin in Berlin, heute unser Gast zum Thema die Haut, unser größtes Organ und Spiegel unserer Seele. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de oder diskutieren Sie mit bei Facebook und Twitter.
Im Gespräch.
Heute rund um die Haut mit Jael Adler, der Hautärztin in Berlin, also Dermatologin und Autorin eines Bestsellers zum Thema Haut. Und die 00800 2254 2254 hat Angela Bartsch angewählt. Guten Morgen, Frau Bartsch.
Guten Morgen. Meine Frage bezieht sich auf Sonnenschutz jetzt. Also ich habe eine ölige, fettige, unreine Haut eigentlich und kriege nun auch seit 50, ich bin 58, kriege ich Pigmentflecken dazu und bin immer bemüht, die also zu schützen, dass die Pigmentflecke nicht mehr werden. Die habe ich immer mal im Winter schon entfernen lassen mit dem Laser. Mhm. Und ja, jetzt die Sonnencreme mache ich jetzt immer wieder drauf und mit hohem Schutz, immer 50. Und gucke schon, dass die aluminiumfrei ist, also ohne diese ganzen schlechten Zusatzstoffe, Parabene, Parfum und so weiter. Und jetzt steht auch da Infrarotschutz drauf. Ist das sinnvoll, dass man sich auch davor schützen sollte? Oder ist das gut eigentlich.
Guten Morgen, Frau Bartsch. Ja, also es ist eine ganz kluge und richtige Frage. Es ist in der Tat festgestellt worden, wissenschaftlich, dass Infrarot-A-Strahlung, also die Wärmestrahlung der Sonne, durchaus tief in die Haut eindringt. Und man denkt, dass das auch Hautalterung und vielleicht auch Hautkrebs begünstigt. Repariert wird das aber nur in Form von sogenannten Antioxidantien, also da sind Zusatzstoffe drin, die praktisch die Schäden oder auch die Erbgutschäden, die die Sonne auslöst, praktisch schnell mitrepariert oder eben auch freie Radikale, also aggressive Substanzen, die bei der Besonnung entstehen, abfängt und so ein bisschen neutralisiert. Sie müssen das nicht unbedingt haben. Grundsätzlich ist ein vernünftiger Umgang mit der Sonne sinnvoll. Eine Sonnencreme gegen Hautalterung, Hautkrebs, Sonnenflecken zu verwenden, ist gut und richtig. Sie nehmen 50 plus bei einem hellen Hauttyp ebenfalls sinnvoll. Gerade jetzt, ne, wo man ja noch ganz blass aus dem Winter kommt, man hat noch keine Pigmentierung aufgebaut. Die Lichtschwiele, also die Verdickung der Haut, ist noch nicht eingetreten und wir sind jetzt gerade sehr empfindlich. Wenn Sie eine fettige Haut haben, würde ich Ihnen persönlich dazu raten, auf Produkte zurückzugreifen, die eher keine Fette enthalten. Also in der Apotheke mal nachfragen und sagen, ich brauche eher ein Fluid oder eine Lösung oder ein Spray und nicht eine Creme. Creme besagt immer, dass es eher fettig ist und mehr Poren verstopft. Und weniger ist auch bei den Sonnencremes mehr, nicht was den Lichtschutz anbelangt, sondern die Zusatzstoffe, also in der Tat auch da, ohne Farbstoffe, möglichst ohne Duftstoffe, damit man keine Allergien bekommt.
Danke, Frau Bartsch. Und ich würde jetzt da gerne mal fragen, Sie haben ja vorhin schon in der ersten Runde von verschiedenen Hauttypen gesprochen. Sie haben da, glaube ich, den keltischen Typen, also ja, den wahrscheinlich hellen. Blond, den hellen und so weiter und so fort. Wie viele Hauttypen haben wir denn?
Es gibt 6 Hauttypen, ne? Der Hauttyp 1 ist der so rote Haare hat, Sommersprossen, weiße Haut. Und der geht in die Sonne, es macht Zisch, er ist rot und dann kriegt er gleich einen Sonnenbrand und wird nie braun. Und Hauttyp 2, der wird auch oft rot, aber dann kann er ein bisschen beige werden. Der Hauttyp 6 ist dann der ganz dunkelhäutige Hauttyp. Und,
der ist schon von sich aus dunkel.
Der ist von sich aus dunkel und schützt sich sehr, sehr gut und kann auch länger in der Sonne bleiben. Diese ganz hellen Hauttypen, die haben eine Eigenschutzzeit von etwa 10 Minuten. Und jede Sonnencreme, die Sie verwenden, verlängert diesen Eigenschutz. Also angenommen, Sie kaufen sich jetzt als 10 Minuten Eigenschützer 50 plus Sonnencreme, dann können Sie 50 mal 10 Minuten in der Sonne bleiben, also etwas über 8 Stunden. Keiner soll natürlich 8 Stunden in der Sonne bleiben. Es ist nur ein Anhaltswert, ein Anhaltspunkt. Und Sie müssen vor allem bedenken, dass Sie die Sonnencreme auch nie dick genug auftragen, normalerweise als Verbraucher. Eigentlich müssten Sie 2 Schnapsgläser pro Sonnenbad Sonnenmilch auf Ihren Körper auftragen. Ich kleiner Mensch 1,5, Sie größerer Mensch 2. Und wir machen aber meistens viel weniger. Und deswegen steht zwar 50 drauf, aber es wird natürlich nicht eingehalten. Ein ganz wichtiger Nebentipp von mir ist noch, als Ernährungsmedizinerin auch, trinken Sie jeden Tag ein Glas Möhrensaft. Das ist ungefähr der Inhalt von einem halben Kilo Möhren. Und diese orangene Farbe, das Beta-Carotin pro Vitamin A, ein bisschen mit Öl ergänzt, verfärbt Ihre Hautschicht, Ihre oberste Hautschicht leicht orange und verlängert Ihren Eigenschutz um, sagen wir das, 2- bis 3-fache, sodass Sie weniger Sonnenallergie haben, weniger Sonnenbrand, ein bisschen verringertes Hautkrebsrisiko.
Also mehr Möhrensaft trinken. Und wie ist es mit Milch?
Also Milch, jetzt, wenn wir sehr viel Milch zu uns nehmen, wissen wir, dass die Haut übrigens auch altert. Milch ist eigentlich ein Nahrungsmittel, was wir vielleicht seit 7000 Jahren auf unserem Speiseplan haben. Also die Evolution hatte keine Zeit, sich auf Milch einzustellen. Und dieses Milchdoping, was wir heute betreiben mit 3x Latte Macchiato, das ist zu viel. Wir wissen, dass es Akne stark fördert und nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch diese Erwachsenenakne, die man zunehmend sieht. Diabetes, Demenz, einige Krebserkrankungen, bei Prostatakrebs zum Beispiel hat man es gefunden, weil da zwar hochwertige Aminosäuren enthalten sind, aber die stimulieren in uns die Freisetzung eines Wachstumshormons, IGF-1. Und das macht die Talgdrüsen groß. Bakterien vermehren sich, die fressen diesen Talg und entzünden unsere Haut, machen große Poren. Und dann ist noch was ganz Unheimliches in der Kuhmilch. Das ist diese Mikro-RNA. Das ist so groß wie ein Nanopartikel. Das sind also Rinderbotenstoffe. Es gibt da so rund 245, die wir mit der Frischmilch aufnehmen und die bei uns auf über 11.000 menschliche Gene einwirkt und da genmanipulativ wirkt. Und die ganzen Effekte kennen wir noch nicht. Wir wissen aber, Milch macht Zivilisationskrankheiten. Und ich kann nur jedem empfehlen, seinen Milchkonsum drastisch zu reduzieren. Nicht mehr als ein Glas Milch am Tag.
Jetzt schon angesprochen, Akne in der Pubertät. Was haben überhaupt die Jungs und Mädels in der Pubertät zu beachten, was ihre Haut angeht?
Auch da wieder gucken, dass sie sich evolutiv ernähren und nicht zivilisatorisch ernähren.
Möhrensaft.
Möhrensaft ist super. Pflanzenkost ist super. Was echt ungesund ist für eine Aknehaut, ist eben morgens eine Schüssel Müsli mit, also oder diese Cerealien, also dieses Weißmehl in gepresster, gezuckerter Form mit Milch. Das gibt so einen wahnsinnigen Impuls auf unsere Talgdrüsen, dass wir davon Pickel bekommen. Und das kann man allen Jugendlichen pauschal raten. Guckt mal, dass ihr mehr auf Vollkorn oder Pflanzen oder Eier oder Quark setzt. Ja? Aber nicht diese Frischmilch mit Zucker und Weißmehl. Und dann gehen innerhalb von 1 bis 4 Wochen die Pickel massiv zurück.
Regina Palm hat die 00800-2254-2254 eingegeben. Guten Morgen, Frau Palm.
Ja, guten Morgen. Ich würde mich gerne auf einen Beitrag beziehen, der vorhin gelaufen ist. Und zwar wurde da gesagt, dass nach einer Behandlung mit Antibiotika die Darmflora wieder aufgebaut werden muss. Und dann fehlte mir noch ein Satz, nämlich wie man das macht.
Genau, guten Morgen.
Guten Morgen.
Am liebsten ist mir immer zu gucken, was ist denn aus dem Lot. Also man kann auf molekulargenetische Art und Weise in Speziallabors seine Flora tatsächlich analysieren lassen, gucken, welche Bakteriengruppen habe ich zu viel, welche zu wenig, wie ist die Balance. Und dann kann man über ballaststoffreiche Nahrungsmittel, naturbelassene Nahrungsmittel ohne Farbstoffe, Konservierungsstoffe und ohne, dass sie verändert sind, industriell die Darmflora aufbauen. Und viele greifen auch gerne, zumindest für eine Zeit lang, auf Pro- und Präbiotika zurück, also Pulverchen aus der Apotheke, die praktisch gemahlene Ballaststoffe sind und Bakterien, die wir brauchen, die uns dann fehlen, die wir ja vorher analysiert haben. Und die füllt man auf und versucht sie mit diesem Ballaststoffdünger quasi da auch dauerhaft zu lassen. Und dann sollten sie eben zukünftig auch darauf achten, dass sie sich weiterhin gesund ernähren, damit das nicht wieder kaputt geht. Und es machen mittlerweile sehr viele Mediziner, wenn sie Patienten Antibiotika geben müssen, dass sie gleich dazu einen Bakteriencocktail verschreiben, der das wieder repariert, was an lieben Bakterien ja leider mit kaputt gemacht wird.
Und jetzt begrüßen wir Jasmina Petrovic. Einen schönen guten Morgen, Frau Petrovic.
Einen schönen guten Morgen aus Hamburg, Frau Dr. Adler.
Guten Morgen.
Also, es geht um Folgendes. Ich habe vor ungefähr 2-3 Monaten einen Hautausschlag gehabt. Plötzlich morgens aufgewacht und denke mir, linke Hand, Innenfläche, und zwar 4 Punkte senkrecht und dann 2 nochmal drunter.
Blasen?
Ja. Nein, es waren keine Blasen, genau. Also ich habe mich ein wenig informiert. Ich glaube, der Fachbegriff nennt sich Papula. Mhm. Also es war eine rote Erhebung und innen drin war nicht zu sehen. Einfach nur rot. Es hat nicht gejuckt, hat nicht irgendwie wehgetan. Ich denke mir so, was ist das? Gut, erstmal einfach so belassen. Dann hat sich das, dann war ich beim Hautarzt, der sagte irgendwie ja eine Pflegecreme empfohlen. Das war's, das geht weg in 2 Wochen, ist es aber nicht. Also es ist immer noch da, es ist mittlerweile weggegangen. Also aus dieser sogenannten Papula ist eine sogenannte, habe ich jetzt mal gegoogelt, Petechien entstanden. Das heißt,
Einblutungen.
Einblutungen, genau, richtig. Mit dieser Erhebung, diese rötliche Erhebung, diese kleinen 6 rötlichen Erhebungen, Bergchen, sind runtergegangen. Aber innen drin hat sich plötzlich so eine Einblutung, genau, ne, so ein roter Kreis. Mhm. Und außen ist es eben ein schwächer Rot und innen drin wie so ein Blutpunkt ergeben. Und das ist jetzt halt immer noch da. Und es sind mittlerweile schon 2,5 Monate. Es ist alles so weit zurückgegangen. Aber ich sehe immer noch diese roten Pünktchen.
Und nur an einer Hand. Nicht am ganzen
und nur
in Körper.
Einer Hand, ja. Und nur diese 6 Erhebungen, also nur diese Kontaktstelle. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, ist da vielleicht auch so ein versteckter Infekt, liegt dem zugrunde? Dann ist es entweder ein Bakterium oder ein Virus.
Also, genau, also es gibt ganz verschiedene Ursachen. Der Hautarzt, der Ihnen erstmal eine Pflege empfohlen hat, den könnten Sie ja nochmal aufsuchen und ihm die zweite Chance geben, denn am Anfang ist es ja durchaus in Ordnung, nur mal zu sagen, erstmal abwarten, es ist ja jetzt nichts akut Gefährliches. Aber letztendlich könnte zum Beispiel dahinter stecken eine Kontaktallergie. An der Hand sieht das immer ein bisschen anders aus als an anderen Stellen. Solche roten Pickelchen, wie Sie beschreiben, können unterirdische Blasen sein zum Beispiel. Und wenn die abheilen, hinterlassen die ganz oft solche blutigen Kreise, wie Sie es beschreiben. Es kann aber auch ein Pilz sein und das muss man diagnostizieren. Dann müsste man Hautschuppen entnehmen und die anzüchten oder versuchen, diesen Pilz anzuzüchten oder im Mikroskop nachzuweisen und dann eine Antipilztherapie geben. Und manche Menschen haben auch eine Schuppenflechte, die sich nur an der Handinnenfläche zeigt, weil man da zum Beispiel einen Druck hatte oder irgendwas gehalten hat, handwerklich tätig war. Und zu guter Letzt könnte auch mal ein Bakterium sich da blasig niedergelassen haben, unterirdisch. Das ist aber der seltenste Fall. Also praktisch diese Differentialdiagnosen nennt man das, also dieses Spektrum an möglichen Ursachen kann das sein. Und da ist natürlich Ihr Hautarzt der beste Ansprechpartner, dass er guckt, welches ist es denn jetzt, eine Allergie, ein Ekzem, ein Pilz oder eine Schuppenflechte.
Jael Adler, heute unser Gast, Hautärztin in Berlin, Bestsellerautorin zur Frage der Haut, unserem größten Organ und Spiegel unserer Seele. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de.
Im Gespräch.
Die Haut, der Spiegel unserer Seele. Heute unser Thema mit der Berliner Hautärztin Jael Adler. Und unsere 00800 2254 2254 hat Erik Reumann aus München angewählt. Guten Morgen, Herr Reumann.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich grüße Sie. Ich rufe Sie an mit dem Thema Vitiligo, sogenannt Weißfleckenkrankheit. Also ich weiß bisher, dass man nicht allzu viel darüber weiß, und das ist jetzt meine Hoffnung, dass Sie mir da weiterhelfen können, dass es sehr komplex ist, und so ist mir bekannt. Mhm. Ich habe es seit 2000 auch nicht wahnsinnig stark, also ich leide auch nicht furchtbar drunter, aber es belauert einen halt so, kann ja auch sprunghaft schlimmer werden. Wollte ich einfach hören, was Sie mir darüber sagen können.
Also die Vitiligo hat mein Großvater schon erforscht und bis heute ist man nicht sehr viel weiter in der Tat. Aber
was ist das überhaupt?
Genau, diese Weißfleckenkrankheit, der hat das ja gerade erwähnt. Das heißt, das Immunsystem reagiert gegen Pigmentzellen, die wir in der Haut haben, die uns die Hautfarbe verleihen, und zerstört die. Oder der Stoffwechsel in diesen Zellen funktioniert nicht, sodass die Haut weiße Flecken entwickelt. Und das kann punktuell sein, es kann aber auch großflächig sein, es kann sich fortsetzen oder stabil bleiben. Da gibt es verschiedene also
was manchmal
Varianten.
Was manchmal so aussieht, als wo ich dann denke, das sind Folgen von einer Operation oder so, wenn das so richtig große weiße Flecken sind. Mhm. Und das ist dann Vitiligo.
Das kann eine Vitiligo sein. Es gibt natürlich auch wie immer andere Möglichkeiten, warum man punktuell weiße Stellen hat. Aber wenn das sich dann so verteilt und man weiß eben heute leider nicht, warum man das genau bekommt. Man weiß aber, es gibt so eine erbliche Veranlagung, also dass Familienmitglieder das auch schon hatten. Vor allem der Zusammenhang mit der Autoimmun-Schilddrüsenerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis. Also eine Schilddrüsenentzündung durch Antikörper, und die das Schilddrüsengewebe zerstört. Eine Autoimmunerkrankung, wo das Immunsystem gegen sich selber reagiert. Und manchmal reagiert es eben nicht nur gegen die Schilddrüse, sondern auch gegen die Haut oder gegen andere Organe im Körper. Auslöser aber, weiß man, sind auch manchmal Sonnenbrände oder auch psychischer Stress. Ne? So richtig, man ist so im Dunkeln. Es gibt in Greifswald ein Zentrum, die sich damit sehr viel beschäftigen. Die versuchen auch mit Reiztherapien, mit UV-Therapien, die Haut wieder in Schwung zu bringen, die Melanozyten, die pigmentbildenden Zellen wieder anzukurbeln oder auch das Immunsystem zu unterdrücken, damit diese Entzündungsaktivität, diese Zerstörungsaktivität weggeht. Leuten mit Vitiligo empfiehlt man, die Haut ein bisschen anzufärben mit Beta-Carotin in Tablettenform oder mit Karottensaft, damit die Hautstellen
also
nicht
wieder
so,
Möhrensaft.
Ja, und die Haut auch gegen Sonne zu schützen. Und ein naturheilkundlicher und ganzheitlicher Ansatz wäre noch mal ganz kurz, Darmflora sanieren, wenn da die Darmbakterien aus dem Lot sind, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Ginkgo-Extrakt oder ein Farnprodukt Polypodium leucotomus. Also naturheilkundliche Ansätze, die das Immunsystem stärken und die Vitiligo verbessern könnten.
So, jetzt haben Sie wieder Darmflora angesprochen. Und da haben wir auch eine E-Mail von Hilmar Liebsch. Und der schreibt, Sie erwähnen, dass man schauen soll, dass die Darmflora in Ordnung ist. Wie macht man das? Welcher Arzt wäre dafür zuständig oder kann ich das selbst übernehmen?
Es gibt Speziallabore, da müsste man im Internet, ich will ja jetzt keine Werbung machen, aber wenn Sie eingeben, molekulargenetische Stuhluntersuchung, Labor oder eben ein Arzt, der das dann anbietet, dann muss man das einfach zu Hause selber bestücken, solche Stuhlröhrchen, die von dem Labor zur Verfügung gestellt werden. Also man macht sein Häufchen ins Gläschen, schickt es mit der Post weg und die gucken dann, welches Erbgut quasi, Bakterienerbgut findet sich da in dem Häufchen. Und analysiert dann ganz genau, ist denn da alles in der Balance oder gibt es da Mangelerscheinungen? Das machen manchmal Ärzte, das machen Heilpraktiker, das gibt es quer durch die Bank in allen Fachdisziplinen, alle, die sich so ein bisschen um die ganzheitliche Medizin bemühen. Und es ist vor allem nicht Shishi, es gibt da wahnsinnig viele gute Studien, die den Zusammenhang von Darmflora und allgemeiner Gesundheit belegen.
Und jetzt begrüßen wir Christina Völkers. Guten Morgen, Frau Völkers.
Ja, hallo.
Guten Morgen.
Auch erst schon mal ein großes Lob an die Sendung. Ich habe hier schon ganz viel mitgeschrieben.
Danke.
Ganz tolle Tipps.
Schön.
Danke. Ich rufe für meine Mutter an. Und zwar hat sie an der Nase, unten links, an der Nasenspitze, so eine angeschwollene Stelle, die auch rötlich ist und so ein bisschen glasig.
Oh. Oh, das ist gut, dass Sie darauf ansprechen. Dabei könnte es sich um Hautkrebs handeln, um den weißen Hautkrebs.
Ja.
Bei älteren Menschen natürlich besonders, aber mein jüngster Hautkrebspatient von weißem Hautkrebs,
ja,
ist 28. Also wir haben heutzutage wahnsinnig angestiegene Hautkrebszahlen aufgrund unseres anderen Freizeitverhaltens. Wir Hellhäuter fliegen halt trotzdem gerne mal zum Äquator, knallen uns da in die Sonne, oder wir waren eben ein Leben lang gerne auch draußen.
Ja.
Und deswegen können einige Zellen in der obersten Hautschicht womöglich sich nicht mehr heilen, reparieren. Die Sonnenschäden sind so angehäuft, dass man dann plötzlich so einen glasigen Knubbel entwickelt. Manchmal, ja, genau, sieht man auch Äderchen. Und da muss man dann operativ vorgehen, den rausschneiden, vom Pathologen analysieren lassen. Und wenn der dann sagt, ja, es ist ein weißer Hautkrebs, ist, ja, komplett entfernt, hat sich die Sache auch schon erledigt.
Mhm.
Trotzdem muss man regelmäßig gucken, weil es auch immer wieder neue Vorstufen gibt. Viele Menschen haben auf ihren sogenannten Sonnenterrassen, also auf der Glatze, auf dem Jochbein, auf der Nase, an den Ohren, solche Knubbelchen oder rote schuppende Stellen, die nicht mehr abheilen. Und das könnten Hinweise sein auf solche Vorstufen. Und besonders riskant ist der schwarze Hautkrebs. Also wer einen neuen Fleck am Körper entdeckt oder einen Fleck, der sich verändert, der sollte schleunigst zum Hautarzt und sich den einmal lieber zu viel als einmal zu wenig rausnehmen lassen, damit man da nicht das Risiko für Metastasen in Kauf nimmt.
Also Hautkrebs ist richtig gefährlich.
Der schwarze ist gefährlich. Wenn der über einen Millimeter dicke ist, dann kann der eben, oder auch schon vorher, aber kann der Anschluss an die Lymphgefäße kriegen und dann streuen in den Körper.
Egal, wo der am Körper ist.
Ja, also besonders gefährlich am Fuß, aber eigentlich ist der schwarze Hautkrebs immer so, dass man es sehr ernst nimmt und zügig behandelt. Der weiße Hautkrebs hingegen ist meist in Anführungsstrichelchen relativ artig, streut sehr selten bis gar nicht, je nachdem, welche Sorte das ist.
Und
der
weiß, ist durch Operation dann ist auch wirklich die Haut heilbar. Weiß und sonst schwarz.
Weiß, halt Hautfarben. Ne?
Hautfarben.
Schwarzer Hautkrebs ist meist schwarz, auch da gibt es die heimtückische unschwarze Form. Aber deswegen, wenn ein neuer Knubbel auftritt, dann finde ich, ist das schon ein Grund, nicht so lange zu warten.
So, die Sendung ist wie im Fluge vergangen. Aber wir müssen eines noch klären, nicht nur für die Pubertierenden, sondern auch für die älteren: Tätowierungen,
oh ja,
Tattoos.
Ja.
Was bedeutet das? Ihre Söhne sind ja in dem Alter, sie können da, oder zumindest einer von denen, da können Sie wahrscheinlich auch schon mitreden. Tätowierung.
Also wir reden nicht über, ob das eine Geschmacksfrage ist oder nicht, ob die Motive
überhaupt
schön sind
nicht
oder nicht, sondern wir reden darüber, dass die Tattoofarben zu großen Teilen oder immer ungeprüft sind. Es sind oft Schwermetalle enthalten. Nickel, Blei, Cadmium, Chrom, Mangan, Kobalt, Gifte auch wie Arsen. Und die können eben auch allergieauslösend sein, sie können krebserregend sein, sie können das Erbgut schädigen, Autolack ist drin und so ein Zeug, was wir einfach nicht brauchen. Und Tattoofarben werden eben durch die Haut in den Körper hineingespritzt und kommen dann nicht mehr weg. Sie verteilen sich über die Lymphgefäße, gehen in die Lymphknoten, in die Organe und sind damit quasi tickende Zeitbomben.
Was sagen Sie denn jetzt Ihrem Sohn, also der jetzt 13 ist oder demnächst wird und der will sich was machen, völlig unabhängig von Geschmacksfragen, wenn er in so ein Studio geht, worauf hat er zu achten? Oder verbieten Sie ihm das sofort und schmeißen ihn aus dem Haus?
Ja, also bis zum Alter von 18, da müssen die Eltern gefragt werden, wenn die Kinder sich tätowieren lassen. Das hoffe ich auch, dass jeder Tätowierer darauf achtet. Ich würde halt immer versuchen, an die Vernunft zu appellieren bei meinen Kindern. Mit Verboten kommt man ja leider nicht weiter. Aber wenn ich mich erinnere an die 80er Jahre und ich habe da Tennissocken getragen und die Karottenjeans da reingestopft und heute finde ich diesen Look echt furchtbar und ich denke mir, sowas hätte ich mir tätowieren lassen, dann versuche ich einfach zu sagen, Mensch, guck mal, das wird dir irgendwann nicht gefallen, dann bist du uncool. Oder die Rose, die du dir tätowieren lässt, welkt
aber
dann mit dem
es,
Alter.
Ganz kurz noch, gibt es ein gesundes Tätowieren?
Eigentlich nicht. Es ist immer ein gewisses Risiko, weil man es eben auch nicht los wird. Im Gegensatz zu Medikamenten, wissen Sie, wenn Sie ein Medikament einnehmen, dann verstoffwechselt Niere oder Leber das. Und irgendwann ist es raus aus dem Körper. Und es gab 10 Jahre lang Studien, was es im Körper macht. Bei Tattoofarben haben Sie es einfach nicht.
Jael Adler, ganz, ganz herzlichen Dank. Das Buch von Jael Adler, Hautnah, alles über unser größtes Organ, ist im letzten Jahr im Verlag Drömer und Knauer erschienen, hat die Bestsellerlisten erobert und ist in 21 Sprachen übersetzt worden. Nachhören können Sie unser Gespräch natürlich im Internet auf unserer Seite deutschlandradiokultur.de. Klaus Pokatzki sagt Tschüss. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und gleich nach den Nachrichten folgt hier die Lesart, das politische Buch mit Florian Felix Wey.